Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Stockbrot und Dosen. Zu Blutrausch Podcast. Habe ich mich doch fast vertan. Wie geht's, Fabian?
Gut, gut. Ja, ganz so weit ist es ja noch nicht. Stockbrot und Dosenbier fängt ja erst bald an. Aber ich bin auch schon gespannt, wie das wird. Ich habe Bock drauf, mit dir über Dinge zu sprechen, die sich abseits des True Crime abspielen. Ich meine, machen wir ja so auch, aber ich habe richtig Bock, so über diverse Themen zu sprechen. Und wir haben ja auch so ein bisschen überlegt, oder wir planen ja auch, uns immer wieder mal Gäste dazu zu holen, die wir beide interessant finden. Das macht das ja auch nochmal ein bisschen zu was anderem als so unser True Crime Ding.
Ja, ist auf jeden Fall, ist so, ne? Also ich freue mich auch darauf. Die ersten Anfragen sind ja schon raus. Es gab auch schon eine Zusage. Darüber freue ich mich persönlich sehr. Mal sehen, wie die Folge wird. Ich glaube, die wird auf jeden Fall richtig gut. Andere haben bisher noch gar nicht geantwortet. Einfach mal abwarten.
Ja, ich meine, wir haben ja auch eine relativ ambitionierte Gästeliste geschrieben. Das war ja eher so nach dem Motto querbeet, so auf wen hat man Bock, wen hält man für eine interessante Persönlichkeit. Und da sind ja auch ein paar Leute bei, die so, die wirklich halt in der Öffentlichkeit stehen, und die werden sich teilweise auch denken, so, was ist das, was sind das für Spacken, die mich da anschreiben, was soll das, aber...
Ich weiß, von wem du redest, ich weiß, von wem du redest. Okay, auf meiner Liste steht Gerhard Schröder, na und? Aber Leute, ganz kurz, ja, also wir haben einfach eine Liste gemacht mit interessanten Persönlichkeiten, auf die wir grundsätzlich Lust hätten, ne, und quasi ohne Grenzen, einfach nur frei rausgeschrieben, wer es sein könnte. Ja, und dann landen halt auch ein paar so super Prominente drauf und ja, also natürlich können wir auch die meisten gar nicht kontaktieren. Es heißt ja, angeblich kennt man jeden Menschen um sechs Ecken. Bedeutet, wir haben ja jetzt so ein paar Zuhörer. Sollte jemand von euch da draußen Gerhard Schröder kennen oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, leitet bitte diese Folge weiter. Hallo Herr Schröder, wir würden gerne mit Ihnen eine Folge aufnehmen. Sind Sie bereit? Melden Sie sich bitte bei Blutrausch Podcast unter Instagram.
Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock auf Gerhard Schröder habe. Also ich bin ja alter SPD-Wähler, und Gerhard Schröder war ja so ein bisschen das Anfang, der Anfang vom Ende der SPD, muss man sagen. Also der war zwar SPD-Kanzler, hat nach 16 Jahren Helmut Kohl abgelöst, der seinerseits ja damals mit einem Misstrauensvotum im Bundestag den überragenden Helmut Schmidt abgelöst hat. Mhm. Also Helmut Kohl, 16 Jahre Bundeskanzler, und das war wirklich so, der ist 82 Kanzler geworden, und 98, als dann Schröder gewählt wurde, da war ich insofern glücklich, weil ich bisher wirklich nur Helmut Kohl als Kanzler kannte, mein ganzes Leben lang, und einfach, das war was Neues, Schröder.
Ja, same here. So wie die Jugend, oder sagen wir mal, viele junge Erwachsene mit Angela Merkel groß geworden sind und nichts anderes kannten, irgendwie war es für uns halt Helmut Kohl. Das ist so.
Und Schröder hat auch, oder die SPD hatte auch damals politisch interessante und gute Ansätze, aber er hat eben so diese Trendwende eingeleitet, die SPD von einer Arbeiterpartei zu einer, ja, insgesamt Partei der Mitte zu machen und so Politik einzuleiten, die von diesen sozialdemokratischen Ansätzen abweicht und damit letzten Endes die SPD an sich eigentlich auch obsolet macht. Und das ist schwierig. Also er ist auf der einen Seite so ein bisschen so eine Lichtgestalt gewesen, aber auf der anderen Seite auch eben der Totengräber der SPD so ein Stück weit, und oder der in Gang gesetzt hat, was wir jetzt erleben, ne? Dass das so eine Partei ist, die so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, auch wenn sie gerade den Bundeskanzler stellt.
Dazu muss man ja zweierlei Dinge berücksichtigen. Zum einen haben wir uns ja auch fest vorgenommen, vielleicht auch Leute einzuladen, mit denen wir nicht zwangsläufig auf einer Wellenlänge schon sind. Also schon, dass wir das Gefühl haben, dass es ein gutes Gespräch führen kann, aber wir müssen nicht zwangsläufig der gleichen Meinung sein in jeglicher Hinsicht. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir aber auf der anderen Seite auch gesagt haben, dass wir mit den Leuten auch über alles mögliche andere sprechen können. Ich finde es fast langweilig zu sagen, dass man einen Politiker einlädt und mit dem nur über Politik spricht. Ich finde es viel interessanter, mit so einer Person vielleicht eine Was-wäre-wenn-Frage zu machen, irgendwie, keine Ahnung, Kochtipps auszutauschen, über andere, vielleicht auch gesellschaftliche Themen zu sprechen. Man kann es nicht komplett vernachlässigen, dass die Menschen aus der Politik sind oder aus welchem Spezialgebiet auch immer, aber ich finde halt grundsätzlich es interessanter, diese Menschen kennenzulernen und über Gott weiß was mit denen zu sprechen.
Ja, same. Ich finde es auch total spannend, mit Leuten zu sprechen, deren Meinung man nicht unbedingt teilt. Ich finde, das ist so ein Problem unserer heutigen Zeit auch, dass viele Menschen, auch aufgrund der Tatsache, dass man sich eben auch gezielt in diversen Bubbles bewegen kann, dass man so Reibung aus dem Alltag verbannen kann, dass einfach viele Menschen andere Meinungen nicht mehr aushalten können. Ja, dass man irgendwie direkt so offended und angegriffen ist, wenn jemand eine andere Meinung hat und gar nicht mehr so dieses konstruktive Gespräch sucht, sondern einfach nur in so einem Modus des angegriffen und Empörtseins dann irgendwie verharrt, aber gar nicht mehr versucht, einander zu verstehen und einen Konsens zu finden.
Ja, eben. Und ich finde es auch unfassbar bereichernd, verschiedene Meinungen kennenzulernen, um die einfach nochmal zu berücksichtigen, gegebenenfalls. Oder einfach, es geht ja nicht zwangsläufig immer darum, irgendwie so einen Diskurs zu führen und sich zu verteidigen oder irgendwie sowas, sondern es kann ja auch einfach mal darauf hinauslaufen, eine andere Meinung anzunehmen, einfach eine andere Perspektive zu durchdenken und dann gegebenenfalls, wenn man es irgendwie relevant findet, so in die eigene Meinung mit einzubeziehen oder halt auch abzulehnen. Aber so grundsätzlich sich dagegen zu verwehren, finde ich halt auch falsch.
Boah, da ist mir gerade noch jemand eingefallen, den ich unbedingt einladen möchte, aber muss ich gleich notieren und mir merken. Egal.
Alexander Markus.
Egal, das dauert ja noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt haben wir erstmal True Crime und dann habe ich lustigerweise gleich ein Was wäre wenn, das aus der Zuhörerschaft, aus der Insta-Community kommt. Und das tatsächlich so ein bisschen auch so eine politische Komponente hat. Das fand ich ganz witzig, weil du gerade meintest, du hättest dann eventuell Bock, mit Gerhard Schröder so eine Was-wäre-wenn-Frage zu beantworten.
Ja, geil, da freue ich mich drauf. Vielleicht kurz bevor es losgeht, abschließend noch, wo wir bei Dosenbier sind. Ich habe durchaus das ein oder andere Dosenbier in meinem Urlaub getrunken und wollte mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich für die ganze Liebe bedanken. Die Instagram-Community von uns weiß, worum es geht, die ihr mir habt zukommen lassen. Und ja, vielen lieben Dank, Leute. Echt großes Herz. Ich schicke euch das jetzt mal rüber mit 1000 Küssen. Ich freue mich sehr. Danke.
Ja, ich habe ja unlängst auch auf ähnlichem Wege und aus ähnlichen Gründen extrem viel Insta-Liebe erfahren und auch ich war total platt. Ihr seid schon mit Abstand die Geilsten, das kann man nicht anders sagen. Und wo ihr das hört, ihr Leute da draußen, die uns vielleicht hört, ohne uns zu folgen, wollt ihr nicht Teil dieser unglaublich geilen Insta-Community sein? Denn das ist wirklich, es ist mehr als eine Community, es ist einfach eine verdammte Familie. Es sind einfach die besten Menschen, die man sich vorstellen kann.
Boah, ich habe jetzt so voll den schlecht platten Werbeslogan für uns am Start. Komm in die Community. Hast gecheckt? So doppelt, komm,
Ja,
komm.
ja,
Weißt,
ja,
war
ja.
cool, oder?
Ja, man merkt schon, dass du mal im PR-Bereich gearbeitet hast. Ja.
www.blutrausch.community. Okay, ich höre jetzt wirklich auf. Ich höre jetzt auf. Community. Community. Okay. Ich lasse es sein. Mach du einfach weiter. Schalte mich auf Mute.
Ja, wenn wir gerade bei Ankündigungen sind und bei Danksagungen, dann können wir auch kurz nochmal auf unseren Veranstaltungskalender dieses Jahr eingehen, bevor wir dann in den Fall einsteigen. Drei Live-Shows sind Stand jetzt noch geplant. Ich habe mich an diverse Veranstalter in diversen Städten noch gewandt. Mit dem einen oder anderen bin ich ja noch so am Feilen und Verhandeln, aber 2024 werden wir auf jeden Fall noch dreimal auf der Bühne sein. Im Heimhoftheater in Burbach in der Nähe unserer oder meiner Heimat Anfang September, da sind die Karten auch schon im Vorverkauf. Und dann nochmal in unserer Heimat 13.11., unser dritter Podcast-Geburtstag in der Krombacher Erlebniswelt. Da, wo wir unser Bühnendebüt feiern durften, dürfen wir auch unseren Geburtstag feiern. Das wird auch wieder genauso laufen wie am Bühnendebüt, also Festpreis für ja, so einen kleinen Empfang, dann den True Crime Abend, so plus minus 90 Minuten und dann 2, 2,5 Stunden Freibier und Schinkenbrote in der Braustube und natürlich die Möglichkeit, mit uns über den Fall zu diskutieren oder einfach mal Hallo zu sagen. Wir versuchen euch so gerecht wie möglich zu werden und mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen. Das hat letztes Mal auch nicht zu 100% geklappt, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe.
Gerüchten zufolge wird Fabian aus einer riesigen Torte herausspringen, da wir ja Geburtstag feiern. Aber wir müssen noch gucken, wir müssen noch die Bäcker unserer Region konsultieren, ob sie gemeinsames Handwerk sozusagen an diesem Tag leisten können, extra für uns, damit wir so eine richtig fette Riesentorte bekommen können. Falls nicht, wisst ihr es, Leute, wir haben es zumindest probiert.
Ich werde da nicht rausspringen, ich werde mich da so rausessen von innen. Ich komme dann da so irgendwie wie das Alien in den Filmen da so aus dem Wirt rausgeburstet kommt, komme ich dann so aus der Torte und
Ja, und dann pennst du so komplett vollgefressen direkt ein und lässt mich dann alleine da. Super.
Naja, das wird ein geiler Abend. Also feiert Geburtstag mit uns. Das wird ein überragender Abend, glaube ich.
Ich würde es so feiern, da mit einer Torte zu sitzen, die ganze Zeit irgendwie mit so einem Schnorchel oder, weißt du, mit so einem U-Boot-Ding mit der Außenwelt kommuniziert. Das wäre so lustig.
Ja, und ein letztes Mal auch im November, 2.11., da sind wir in Hamburg. Ja, auf der Bühne kann man gar nicht so richtig sagen, denn wir sind auf einem Schiff im Rahmen einer Hafenrundfahrt bei, ja, bei Nacht nicht ganz, aber abends so im Dunkeln mit den Lichtern des Hafens werden wir auf einem Bötchen True Crime präsentieren. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool von der Atmo her, diese Hafenrundfahrt, True
Voll.
Crime Boot. Da habe ich Bock drauf. Da sind die Karten, die müssten jetzt quasi jeden Moment in Vorverkauf gehen, sobald die verfügbar sind. Werde ich natürlich bei Insta posten. Ich werde da demnächst so ein Highlight machen, wo die nächsten Veranstaltungen gepostet sind mit Link jeweils, damit ihr dann auch so einfach wisst, worauf ihr zugreifen könnt.
Ja, sehr, sehr cool. Wir freuen uns auf euch.
Ja, und jetzt freue ich mich erstmal auf den Fall, denn das ist einer, der in Amerika relativ hohe Wellen geschlagen hat, nachdem der erst so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Aber dann im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung 2020 etwa wieder deutlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, und zwar unter anderem auf Betreiben der Herren 50 Cent und T.I. hin, sonst wäre der komplett vertuscht worden öffentlich.
Ah ja, beides Musiker, die ich zeitweise sehr gerne gehört habe.
Ja, T.I. habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber 50, also ich meine, ja, auch wenn es natürlich so ein bisschen cheesy war, diese ganze G-Unit-Geschichte und so dieser ganze Pseudo-Gangster-Kram, aber ich habe 50 immer super gerne gehört. Also rap-technisch und auch so beat-technisch ist das schon immer ganz geiles Kino gewesen damals.
Der hat einfach. Also es ist so klar und er hat natürlich auch viele Texte, die man jetzt irgendwie aus heutiger Sicht natürlich dann auch mehr als fragwürdig findet, ne? Aber unabhängig davon geht es halt hier um Rap und um diese Kunstform Hip-Hop und dann gehören halt manche Texte zu und das ist gar nicht so das Thema, was ich jetzt hier habe, sondern viel eher, dass er mit seinem Intro von Get Rich or Die Trying für mich das, ja, wie soll man sagen, perfekte Intro, das beste Intro aller Zeiten geschaffen hat. Das erinnerst du dich dran, was das ist?
War das nicht diese Münze?
Genau, das ist einfach nur so eine Münze. Das Ding geht irgendwie 5 bis 10 Sekunden lang oder so. Ich habe keine Ahnung. Man hört einfach nur so ein Schnipsen und dann so eine Münze, die sich dreht und dann irgendwie hinfällt und boom, geht's los mit dem Beat. Und das ist halt dann für mich perfekt, weil es passt sehr gut zum Image, es passt perfekt zu dem Namen und allem drum dran. Es macht irgendwie Lust auf mehr und ist einfach perfekt für mich, durchaus genial.
Ja, Get Rich or Die Tryin' beherbergt auch eins meiner absoluten Lieblingslieder, Many Men. Ist einfach ein absoluter Banger. Auch jetzt noch 1000 Jahre später, so ein Lied, was bei mir immer noch hoch und runter läuft. Aber wo wir gerade bei Hip-Hop sind, kurze Randnotiz, hat mich vor kurzem eine Zuhörerin drauf aufmerksam gemacht, ist mir gar nicht aufgefallen. Du ziehst mich ja ganz gerne mit Spanien auf, damit, dass ich das schon so lange vor mir herschiebe und wir immer noch nicht nach Spanien gereist sind. Und sie hat mir den perfekten Konter geliefert, denn
Ich weiß gar nicht, worüber du redest jetzt gerade. Was wie Spanien?
ich weiß nicht, es gibt da vielleicht so einen Fall, den ich mal machen wollte und habe angekündigt, dass wir nach Spanien gehen und böse Zungen behaupten, ich würde den Fall erst noch schreiben, aber bin noch nicht ganz fertig. Und sie hat mir dann den perfekten Konter geliefert. Wo ist eigentlich der Tupac-Fall, Daniel?
Ja. Touché, Penner. Was soll ich dazu sagen? Also, soll ich's? Okay. Es ist, wie es ist. Ich habe aus Gründen, die die Community sicherlich verstehen wird, extrem viel Zeit, wenig Zeit gehabt in letzter Zeit, in den letzten Monaten tatsächlich. Und jetzt wirklich ohne mich rechtfertigen zu wollen. Und es ist bei diesem Fall einfach so, dass mir der so wichtig ist und ich so viel mit seiner Musik verbinde, dass ich den nicht einfach 0815-mäßig irgendwie abfrühstücken wollte, sondern immer so überperfektionistisch, wie ich in manchen Dingen leider bin, komplett darlegen wollte. Und gleichzeitig ist es schwierig, einen Anfang zu finden, weil es einfach ein Riesenkosmos ist. Das ist so der Grund, weswegen ich es einfach, ja, wie soll man sagen, nicht, also ich habe es nicht ad acta gelegt, aber zumindest weiter unten in die Schublade gepackt. Und gleichzeitig nagt an mir das schlechte Gewissen.
Gut, dann.
Hasta la vista, Baby, Fabian.
Dann nehmen wir das mal so hin. Das ist bei Spanien genauso, da nagt auch einiges an mir. Aber wir sind heute also nicht in Spanien, kannst du dir denken. Wir sind in den Vereinigten Staaten. Ich habe dir Fotos geschickt von den heutigen Beteiligten. Da siehst du auf den ersten Bildern, die ich dir geschickt habe, die Hauptperson des Falls, Tamla Horsford mit ihrem Ehemann.
Ja.
Tamla Horsford wird 1978 in der Karibik geboren. Sie wächst auf dem Inselstaat oder im Inselstaat St. Vincent und den Grenadinen auf.
Hm, schön.
Mit Sicherheit. Aber ihre Eltern entscheiden sich 1989 in die USA auszuwandern, da einfach ein besseres Leben anzustreben. Und so verschlägt es die kleine Tamla als Kind dann in die Bronx in New York. Und ihre Familie fasst da relativ schnell Fuß. Die arbeiten, sind sehr fleißig und ja, sind super schnell integriert da in der Community in der Bronx. Mit 20 bereits lernt Tamla ihren zukünftigen Ehemann kennen, Leander Horsford. Das ist der Mann auf den Fotos mit ihr, der aus einer früheren Ehe bereits eine Tochter hat. Und auch mit der versteht Tamla sich gut. Und die beiden heiraten dann einige Zeit später und ziehen dann irgendwann jobbedingt, weil Leander einen neuen Job hat, nach Georgia. Also von New York nach Georgia. Da beide haben dann nochmal 5 eigene Kinder, 5 Söhne. Also glückliche Ehe, große Familie. Die Tochter aus erster Ehe akzeptiert die neue Frau an der Seite des Vaters. Es gibt dann nochmal 5 eigene Söhne und die beiden werden als super harmonisches Team und Paar beschrieben.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr schön und auch nach einer sehr großen Familie, da war bestimmt immer viel los.
Das denke ich auch, ja. In diesem Jahre 2018 jedenfalls, in dem wir uns befinden, sind die beiden seit nunmehr 20 Jahren zusammen. Also Tamla ist 40 und die beiden leben seit einiger Zeit in Cumming, Georgia. Das ist so ein Ort mit 5000 Einwohnern, also so Dorfidyll, so wie etwa unsere Heimatsorte auch. Die Tochter von Leander ist mittlerweile ausgezogen, die lebt nicht mehr zu Hause bei ihrem Vater und dessen neuer Frau, aber die 5 Söhne und ja, um denen die Integration auch leichter zu machen in Georgia, in ihrem neuen Heimatort, sind die alle sportlich sehr aktiv. Also zum einen sind die auch sportlich sehr interessiert, aber das soll halt auch so ein bisschen der Integration dienen und die spielen halt alle Football.
Okay.
Und dadurch lernt Tamla so eine Gruppe von Frauen kennen, die alle so Football-Moms sind, die sich dann halt zu den Spielen der Kinder treffen, gemeinsam so auf der Tribüne sitzen, anfeuern, aber auch schon mal irgendwie ja, außerhalb dieser Aktivitäten so gemeinsam was miteinander machen.
Wäre das deine Welt? Also müssen keine Football-Moms sein, können auch Väter sein, das spielt ja keine Rolle, aber so, weißt du, so eine Zuschauerklicke?
Ja, ich glaube schon. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Wir sind mal eine Zeit lang, als wir in unserer ersten WG gewohnt haben, da hat ein Uni-Kumpel damals, an den du dich wahrscheinlich auch noch erinnerst, der hat relativ hochklassig Basketball gespielt. Deren Vereinshalle war ja direkt gegenüber von unserer Wohnung damals. Und da sind wir manchmal auch mit ein paar Leuten dann zugucken gegangen. Das hat schon Spaß gemacht. Und ja, so unter der Prämisse, man trifft da immer die gleichen Leute und guckt den gemeinsamen oder guckt den Kindern zu, das ist schon eigentlich keine schlechte Sache, finde ich.
Ja.
Ja. Also, ja. Ich keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht 100% bejahen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz cool sein könnte.
Also, ich glaube immer, solange der eigene Ehrgeiz nicht irgendwie über allem steht und die Kinder so ein bisschen, also den Spaß verlieren, weil sie zu ehrgeizig werden, weißt du, weil das so rüberschwappt, irgendwie finde ich das, glaube ich, grundsätzlich auch ziemlich cool.
Ja. Teil dieser Football-Moms, die nennen sich auch tatsächlich so, also diese Gruppe ist Jen Meyer. Jen Meyer ist bereits etwas älter als Tamla, 45, und feiert am 3. November 2018 ihren 46. Geburtstag. Zu diesem Zweck veranstaltet sie so in Anlehnung an die Teenagerzeit nochmal eine Pyjama-Party. Und lädt da verschiedene Freundinnen ein, unter anderem eben auch Tamla, die sie aus diesen Football Moms kennt. Und die freut sich auch auf diese Party, obwohl sie wiederum eigentlich nur Jen kennt. Also die, das sind ja nicht diese Footballfrauen, die da feiern, sondern Jens Freundeskreis. Mhm. Von denen kennt sie eigentlich niemanden, aber sie und Jen verstehen sich gut und so ist sie halt eingeladen worden. Sie hatte aber keine Berührungsängste, also sie ist eine offene, kommunikative Person und sie ist sich relativ sicher, dass sie auch diesen Abend unter Fremden sehr, sehr gut verbringen wird.
Ja, das glaube ich grundsätzlich auch, dass sowas ganz nett sein kann. Ich sehe mir gerade dieses Bild an, das du mir geschickt hast. Und was mir zum Thema Pyjama-Party gleich auffällt, ist, dass sie es wirklich wortwörtlich genommen hat.
Genau.
Es erinnert mich so ein bisschen an Feierlichkeiten, so Motto-Partys oder auch Halloween-Partys, wo man nicht genau weiß, geht man jetzt verkleidet oder geht man nicht verkleidet. Und dann läuft man immer Gefahr, irgendwie die einzige Person zu sein, die es so macht und verkleidet geht. Hier auf dem Bild hat man den Eindruck, dass es auch so ist. Also die haben alle entspannte, vielleicht Jogginghosen teilweise an oder so, aber Pyjama-mäßig sieht man hier keinen, außer ja. Eben Tamla.
Sie hat sich tatsächlich in so ein Pyjama geschmissen, so einen hellen Pyjama mit so Hunde- oder Bärentatzen abdrückend drauf. Genau, und die anderen, wie du schon sagst, sind eher so cozy angezogen, so Jogginghosen-mäßig, aber sie ist die Einzige, die so optisch augenscheinlich wirklich dieses Pyjama-Ding durchzieht.
Ja.
Zum Thema Motto-Partys, ich war mal auf einer Zwei-Teile-Party, man durfte nur zwei Teile tragen und also Socken beispielsweise haben als ein Teil gezählt und ich hatte Boxershorts und Sakko an, aber der
das ist nur vernünftig.
Der DJ beispielsweise, der trug konsequenterweise Socken und Sakko und sonst halt wirklich gar nichts. Das war crazy, ja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war mal auf einer Bad-Taste-Party. Und hab mir vorher noch mal im Supermarkt, also bei uns in der Heimatstadt gibt's ein relativ, so eine große Mall. Ganz oben drin ist so ein Supermarkt und dort habe ich mir halt noch ein paar Getränke geholt. Wollte nur so schnell reinhuschen und dann quasi schnell dort rausstiefeln zum Zug. Und ich dachte eigentlich, okay, wenn ich super schnell bin, ich war echt schlecht angezogen, ne? Also wirklich schlecht, so Second-Hand-Shirt, so eine alte, ihr kennt doch diese aufknöpfbaren Jogginghosen aus den 90ern, aber zu der Zeit, als sie noch nicht wieder in waren, wenn ihr wisst, was ich meine. Chicago Bulls Mütze, also komplette Katastrophe, der Look. Und da war ich halt irgendwie oben an der Kasse und gedacht, ich husche hier schnell vorbei und was passiert natürlich, ich treffe jemanden. Und ja, keine Ahnung, da sagte irgendwie so, ja, was ist mit dir denn los? Ich dachte jetzt irgendwie, du bist nach Berlin gezogen. Keine Ahnung, machst jetzt hier eine Pipster oder sowas. Naja, Katastrophe, ich sag's dir. Aber ich liebe auf jeden Fall Bad Taste Partys.
Ja, ich liebe generell,
lustig.
Motto-Partys sind eigentlich ganz cool. Ich glaube, eine der legendärsten Partys, auf denen ich jemals war, die nannte sich Zuhälter- und Nuttenparty. Das war auch ganz großartig, wie da alle rumliefen.
Ich erinnere mich, dein Mantel, dein Leopardenmantel wurde dadurch, glaube ich, legendär und auch deine Goldkette, die du hattest.
Dieser Abend war insgesamt legendär. Ja, egal, Mantel des Schweigens, wir reden jetzt wieder über den Fall, ja.
Nee, noch Mantel der Verkleidung. Was wäre, wenn wir eine Blutrausch-Motto-Party machen würden, Fabian? Was würdest du anziehen?
Das ist eine richtig gute Idee, richtig gute Frage, aber auch eine richtig gute Idee. Weiß ich nicht, will ich mich jetzt nicht zu äußern, vielleicht machen wir sowas ja mal. Zurück zu...
Voll die lahme Antwort, ey. Ja. Ganz ehrlich, das ist schon das zweite Mal, dass du dich drückst, ne? Das ist also nur so, ich führe hier eine Strichliste, Fabian drückt sich. Ich weiß noch nicht mal, was das erste Thema war, aber auf jeden Fall machst du es.
Zurück ins Haus von Jen an diesem 3. November, wo sie mit vielen Freundinnen gemeinsam eben ihren Geburtstag feiert. Weil das Ganze so eine Frauenveranstaltung ist, so ein Mädelsabend, wird zwar ihr aktueller Partner zu Hause sein, aber der sieht im Keller ein Footballspiel. Also die Damen wollen oben ein Footballspiel gucken im Wohnzimmer und José Barrera, der Lebensgefährte von Jan Mayer, von dem hast du auch ein Foto, das ist der Typ in diesem karierten Hemd,
ja.
Der guckt einfach im Keller Fernsehen. Der möchte diesen Damenabend nicht stören.
Mhm, okay.
Tamla erscheint so gegen, oder macht sich so gegen 19 Uhr auf den Weg. Da sind neben ihr noch 8 weitere Frauen eingeladen und die Tante von Jen, die wohnt im Untergeschoss des Hauses, also die wohnt quasi fest da. Das ist so, dass Jan mit ihrer Tante in diesem Haus wohnt und mit ihren Kindern. Die sind aber nicht da, die sind bei ihrem Vater, von dem ist sie getrennt. Und so ist dann ihr Lebensgefährte José Barrera manchmal da. Also der wohnt da nicht fest, der ist da immer wieder zu Besuch.
Ah ja, okay. Und wer wohnt jetzt im Untergeschoss? Die Tante.
Die Tante, genau. Ja.
Und er ist aber jetzt gerade im Untergeschoss, um Fernsehen zu schauen.
Ja, die wohnt da, die hat da so eine Wohneinheit, da ist aber auch noch so ein Abhängbereich.
Ah ja, okay.
Also die nimmt nicht das ganze Untergeschoss ein, ihre Wohnung, sondern da ist dann noch Platz genug für andere Räumlichkeiten.
Okay.
Oben im Wohnbereich und in der großen offenen Küche, ich habe da so verschiedene Foren gesehen, auf Reddit beispielsweise, da gibt es auch so Filmmaterial, da gibt es so Foto- und Filmmaterial von der Party. Also es ist ein relativ offener Wohn-Essbereich. Da treffen sich jetzt die Frauen also, machen so ein bisschen Party. Tamla trifft so gegen 8:30 Uhr abends ein. Es gibt da so ein bisschen Unstimmigkeiten später, ob sie als Letzte gekommen ist oder ob noch welche nach ihr kamen. Aber das ist eigentlich auch nicht weiter wichtig. Sie schenkt ihrer Gastgeberin eine teure Flasche Tequila. Die mag aber keinen Tequila und so trinkt dann Tamla an diesem Abend von ihrem selbst mitgebrachten Tequila quasi und ist auch die Einzige, die davon trinkt. Das wird später auch so ein bisschen so ein Punkt sein, über den viele Leute stolpern. Keiner der Gäste kann sich so richtig erinnern, wer was, wie viel und wann getrunken hat, aber alle wissen noch, dass Tamla als einzige Tequila getrunken hat. Also das und scheint so zu sein, aber keiner hat sie als sonderlich betrunken erlebt.
Okay.
Also die haben also insgesamt einen guten Abend, es wird allgemein etwas mehr getrunken und sie findet mit ihrer offenen und herzlichen Art auch relativ schnell Anschluss unter diesen ihr unbekannten Frauen. Also da gibt es dann auch ein paar Fotos, wo sie da mit denen quasi so ganz ausgelassen zu sehen ist. Eins habe ich dir geschickt, da sitzt sie bei einer Dame so quasi auf dem Schoß.
Ja.
Die Frau heißt Bridget, die wird später noch erwähnt werden.
Okay.
So die Fotos und Videos, die ich gesehen habe, die man auch so online finden konnte, die erwecken den Eindruck, dass die Party insgesamt sehr, sehr ausgelassen war und ja, dass alle gute Laune hatten, aber da wirkt jetzt, wie gesagt, keiner irgendwie stark alkoholisiert. Also das unterstreicht so ein bisschen die Aussage der Frauen, dass man zwar Spaß hatte, aber niemand jetzt irgendwie auffällig, intoxicated war, so alkoholvergiftungsmäßig dicht war, ne?
Ja, also ich finde, man könnte es ja vermuten, wenn man hört, da gibt's, also nein, anders. Wenn man den Satz anders formuliert, da ist ein Partygast, der oder die sich komplett mit Tequila zuknallt, ne, dann schreit das danach, dass diese Person halt komplett irgendwie bodenlos betrunken gewesen ist.
Ja, also diese Flasche Tequila wird am nächsten Tag nahezu leer sein.
Okay, das, ja.
Und da, wie gesagt, alle Gäste sich einig sind, dass nur Tamla Tequila getrunken hat, so eine Pulle Tequila ist schon massiv. Ihr Ehemann Leander sagt auch aus, dass sie sehr, sehr große Mengen vertragen konnte, bevor sie erstmal Anzeichen gezeigt hat von Betrunkenheit.
Wahnsinn. Okay, also ich habe halt sehr, sehr dunkle Erinnerungen an einem Tequila-Abend und das ist schon hartes Gesöff.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da früher auch mal eine Zeit lang viel zu viel von getrunken, deswegen auch schon lange nicht mehr.
Na, ich habe eine gesunde Abneigung. Tatsächlich ist das so ein Getränk, wo ich sagen muss, nee, muss nicht. Wenn ich das schon rieche, wird mir schlecht.
Ja, das habe ich mit Slivovitz. Das ist so ein Balkan-Pflaumenschnaps. Da bin ich mittlerweile absolut raus. Da habe ich eine traumatische Erfahrung mitgemacht.
Jeder kennt sowas.
Auf jeden Fall. Die Stimmung ist also gut. Die Ladies gucken ein Footballspiel im Fernsehen. José Barrera sieht dasselbe Spiel unten im Keller. Und Tom, der Mann einer der Gäste, Stacy, kommt dann auch noch dazu, angeblich auch von einer Party, und entscheidet sich dann, das Spiel mit José unten im Keller zu gucken. Auch er möchte diese Frauenrunde nicht stören. In der Halbzeitpause allerdings egalisiert sich das dann so ein bisschen. Die Männer gehen dann nach oben und verbringen dann den Rest des Abends auch oben. Also da löst sich dann diese reine Damenveranstaltung auf.
Okay.
Wir haben jetzt also Jan, Tamla, die 8 Gäste, die Tante, José und Tom, die da so die Party quasi bilden.
Ja.
Interessante Side Note: Tom, wie gesagt, gab an, er sei auf einer Gender-Reveal-Party gewesen, seiner schwangeren Schwester. Die hat da quasi das Geschlecht des Babys verkündet. Und als das dann durch war, dieser offizielle Teil, ist er dann zum Haus von Jean gefahren, um zu gucken, ob er seine Frau schon abholen kann, ob die schon gehbereit ist. Später wird sich allerdings herausstellen, dass es diese Gender-Reveal-Party nicht gegeben hat. Das ist also auch wieder so ein bisschen so ein fragwürdiger Punkt. Warum hat er da gelogen? Warum ist er da hingekommen zum Haus? Und warum hat er über den Ablauf des Abends einfach gelogen?
Mhm. Seltsam.
Es macht auch diesmal Sinn, dass du dir Notizen machst, denn ich nehme vorweg, natürlich wird eine Person sterben in dieser Nacht. Das ist Tamla offensichtlich.
Ja.
Und viele Menschen werden sehr seltsame Aussagen machen, die allesamt nicht sein können. Also es wird viele fragwürdige Aussagen geben und wir werden so ein bisschen versuchen zu puzzeln und zu gucken, ob wir das Knäuel entwirren können und sehen können, was hier passiert ist und wer wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagt.
Okay, alles klar. Es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die guten Agatha Christie-Filme, wo irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute in einem Haus eingeschlossen sind, eine Person stirbt und es gilt herauszufinden, wer der oder die Mörderin ist.
Ja, der Vibe ist ein bisschen da auf jeden Fall. Also ein, zwei Leute machen ganz, ganz offensichtliche Falschaussagen später, die haben aber auch so ein bisschen Gründe für Falschaussagen, aber wie gesagt, dazu kommen wir später.
Okay.
Tamla ist die einzige Raucherin in dieser Runde und so ist sie die einzige, die immer wieder diesen Partybereich verlässt und auf den Balkon geht, um dort dann an der frischen Luft eine Zigarette zu rauchen. Davon hast du auch Fotos. Also ich habe dir Fotos geschickt von Jeans Haus und von diesem ganzen Außenbereich.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein durch und durch amerikanisches Traumhaus, wenn man das so sagen kann. Also mit so einer riesigen Einfahrt zu einer Doppelgarage hin. Es sind, ich weiß nicht, ob das ein Backsteinhaus ist oder ob das jetzt irgendwie da dran gefliest wurde, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es ist so verklinkert von außen.
Einfach ja, so ja. Verklinkert. Ne? Meistens sind da, also zumindest haben so diese amerikanischen Häuser ja auch so ein bisschen das Image, solche Papphäuser zu sein irgendwie. Aber davon abgesehen, wäre der Rasen jetzt noch grüner, würde ich sagen, ein absolutes Idyll. Man kann sich quasi fast schon vorstellen, wie der Fahrradjunge da irgendwie morgens vorbeifährt und irgendwie so overhead-mäßig die Zeitung vor die Haustür donnert. Es sieht halt insgesamt echt cool aus.
Ja, auf jeden Fall. So ein richtiges, klassisches, amerikanisches Vorstadt-Idyll. Auf jeden Fall, Tamla, wie gesagt, zieht sich immer wieder da so auf diese Terrasse zurück hinten, auf den Balkon, raucht da ihre Zigaretten. Und irgendwann raucht sie auch einen Joint. Das gibt dann so ein bisschen einen Affront. Das findet Jean nicht so geil, dass da in ihrem Haus oder auf ihrem Grundstück gekifft wird. Und sie weist Tamla dann darauf hin, dass ihr Partner José ja bei der Polizei arbeitet und dass Tamla bitte aufhören soll damit, weil das ja eine Straftat ist und weil auch wenn José dann nichts machen würde, das dann so ein bisschen einfach für ihn halt eine schwierige Situation ist.
Kann man auch sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist durchaus ein sehr berechtigter Einwand. Wenn ich das so sagen darf, macht Tamla schon so ein bisschen den Eindruck, dass sie hier gerne die Sau rauslassen würde.
Glaube, also das scheint auch immer so ein bisschen durch. Ich habe so ein Interview mit Leander gesehen, wo er auch dann davon spricht, dass sie, wie gesagt, auch viel vertragen hat und dass sie einfach eine Rampensau war. Ne? Also sie war jemand, die so mit allen gut und schnell ins Gespräch kommt, so ein super offener und freundlicher und hilfsbereiter Mensch, aber halt auch jemand, der es einfach gerne krachen lässt.
Ja, genau. Und da muss ich jetzt gerade sagen, finde ich, vielleicht entspricht das aber auch so sehr meiner Natur, empfinde ich es fast als unangebracht zu sagen, ich gehe zu so einer Party mit fremden Leuten und packe jetzt die Joints aus. Weißt du?
Finde ich auch, ja. Also sehe ich genauso, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie vielleicht für Informationen hatte. Vielleicht wusste sie im Vorfeld, dass da Leute sind, die auch ab und zu das mal machen und sie war darauf eingestellt oder sie hat damit gerechnet, dass da Leute sind, die da so ein bisschen lockerer mit umgehen. Ich weiß nicht, vielleicht kam das ja gar nicht so aus heiterem Himmel, aber grundsätzlich, ja, finde ich es auch ein bisschen weird.
Ja.
Die ersten Gäste brechen dann so zwischen 12 und 12:30 auf, so ab 1 ist die Party vorbei, also es ist eigentlich keine Übernachtungsparty, aber letzten Endes finden sich dann doch ein paar Leute, die im Haus schlafen werden. Es ist eigentlich, wie gesagt, nicht geplant, das Ganze sollte so gegen 12, 1 Uhr zu Ende gehen. Aber José und Jeanne überreden Tamla dann bei ihnen zu übernachten, weil sie das Gefühl haben, die ist ein bisschen angetrunken und die muss sich nicht mehr unbedingt von ihrem Mann abholen lassen, die kann besser hier auf der Couch schlafen. José bleibt natürlich da bei seiner Partnerin Jeanne. Tom, der eben gekommen ist, um seine Frau Stacy abzuholen, bleibt inklusive seiner Frau Stacy. Und auch drei weitere Frauen, Marcy, Jennifer und Paula, bleiben spontan über Nacht. Also von diesen 8 Frauen, die zu Gast sind, bleiben 4 da, 4 gehen nach Hause. Der Partner der einen, Stacy und Tom, die sind da und Jeans Tante Madeline wohnt halt eben da, die schläft dann auch noch im Haus.
Okay.
Das ist jetzt also die Situation, das sind die Menschen, die da quasi zu Bett gehen. Die verabschieden sich jetzt so nach und nach auch alle zum Schlafen. Tamla ist noch wach und bei ihr ist noch Bridget, das ist die Frau, auf deren Schoß Tamla auf einem Foto sitzt, das ich dir geschickt habe. Die wartet noch darauf, dass ihr Mann sie abholt. Der hat gesagt, er kommt so gegen 2:30 sie abholen und Bridget und Tamla unterhalten sich noch.
Also die Frau zu Temlers Rechten jetzt hier.
Genau, ja. Tamla soll dann im Zimmer von einem der Söhne von Jeanne schlafen und wie gesagt, sie will noch warten, bis Bridget von ihrem Mann abgeholt worden ist. Die kann nicht übernachten, die muss auf jeden Fall nach Hause. Ihr Mann holt sie gegen 2:15 nachts ab und Tamla bringt sie zur Haustür. Sie verabschieden sich mit einer kurzen Umarmung und sie sagt dann auch zu ihr so beim Abschied, dass sie jetzt auch nur noch schnell eine rauchen und dann ins Bett gehen will. Also so scheint sich dann dieser Partyabend aufgelöst zu haben.
Ja, und die anderen Gäste schlafen mittlerweile alle.
Die anderen Gäste schlafen mittlerweile alle, sagen sie. Das kann allerdings nicht stimmen. Dazu kommen wir nachher. Also mindestens eine Person muss im Prinzip noch wach gewesen sein.
Ja.
Aber alle sagen aus, dass sie geschlafen haben und dass sie auch nichts wahrgenommen haben, dass sie nicht wach geworden sind, dass sie nichts gehört haben. Aber das, wie gesagt, kann man insofern ein bisschen widerlegen, weil Jeanne ein relativ, ja, modernes, gesichertes Haus hat. Da sind alle Türen mit einem Sicherheitssystem verbunden, das dann an so eine zentrale Stelle meldet, wann welche Tür geöffnet wird.
Ja.
Das registriert also um 1:47 Uhr, dass die Haustür geöffnet wird und wieder geschlossen. Also da ist dann offensichtlich Bridget gefahren.
Ja.
Das registriert, dass dann 3 Minuten später die nach außen in den Garten führende Hintertür geöffnet wird und 7 Minuten später wieder geöffnet wird. Da kann man davon ausgehen, dass Tamla dann nach draußen gegangen ist, um eine zu rauchen.
Ja.
Warum sie nicht wieder auf dem Balkon geraucht hat, sondern quasi im Untergeschoss in den Garten gegangen ist, das ist reine Spekulation, aber das passt einfach so zu der Zeit. Ne? Die Tür nach außen öffnet sich. 7 Minuten später öffnet sie sich wieder. Also da hat die dann wahrscheinlich eine Kippe geraucht, ein bisschen gechillt und ist dann wieder reingegangen.
Ja, wahrscheinlich.
Um 1:40 Uhr nachts öffnet sich das Garagentor, wird allerdings 1 Minute später wieder geschlossen. Kurz danach öffnet es sich wieder und ist dann die ganze Nacht über offen.
Okay.
Und das muss ja irgendwer gemacht haben. Und alle Gäste sagen aus, sie haben geschlafen, aber irgendwer muss ja diese Öffnung initiiert haben.
Ja, das ist wirklich komisch.
Und dann ist natürlich auch die Frage, warum? Warum sollte jemand die ganze Nacht das Garagentor offen stehen lassen?
Wo ist denn mittlerweile José Barrera?
Der ist mit Jeanne in ihrem Schlafzimmer, also der schläft.
Okay.
Ich weiß die genauen Positionen nicht. Da konnten sich dann die Leute teilweise auch angeblich nicht dran erinnern. Also José und Jeanne, die sind im Obergeschoss in Jeannes Schlafzimmer. Madeleine, die Tante, schläft im Untergeschoss. Tamla soll im Zimmer von einem der Jungs, der einem der Söhne schlafen und von den anderen weiß man das nicht so hundertprozentig. Aber auch wie gesagt,
Okay.
ich finde es komisch, dass sie zum Rauchen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Öffnen der Außentür ihr Rauchausflug war, ich finde es komisch, dass sie dann einfach eine ganz andere Ausgang nimmt als sonst. Sie hat den ganzen Abend auf dem Balkon geraucht und geht jetzt quasi ins Untergeschoss zum ersten Mal an diesem Abend, wo sie ja weiß, dass da auch die Tante ihre Wohnung hat und wo sie sich wahrscheinlich gar nicht auskennt. Vielleicht schlafen da auch noch andere Leute. Und nimmt dann so eine andere Tür, um draußen zu rauchen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, in so einem im betrunkenen Zustand machen Leute ja auch schon mal komische Sachen, vielleicht hat sie dann irgendeinen Geistesblitz gehabt, warum sie runtergehen wollte, das Gefühl gehabt, vielleicht nochmal in die frische Luft gehen zu müssen und irgendwie sowas.
Ja, das ist gut möglich. Ich bin da, wie gesagt, nur immer wieder so ein bisschen drüber gestolpert, dass sie einfach nicht diesen gewohnten Spot aufgesucht hat, sondern ganz woanders hingegangen ist. Es kann natürlich sein, da habe ich nie drüber gelesen, es kann natürlich sein, dass dieses Zimmer des Sohnes, in dem sie schlafen sollte, dass das auch im Untergeschoss war, möglich. Ne? Vielleicht ist dann deswegen einfach der Weg kürzer gewesen.
Ja, okay.
Um 4:10 morgens öffnet sich die Haustür erneut. Da verlässt Marcy, einer der Übernachtungsgäste, das Haus.
Ja.
Sie sagt aus, dass sie an diesem Tag, also am 4. November, einen neuen Job angefangen hat in einer Mall. Die ist da ganz in der Nähe. Und sie wollte super pünktlich sein und sie wollte vorher zu Hause duschen, sich frisch machen, sich ein bisschen restaurieren nach diesem Partyabend.
Aha.
Allerdings fängt ihre Schicht in dieser Mall erst 10 an. Da ist dann auch so ein bisschen fragwürdig, warum sie schon 4 Uhr das Haus verlässt und nach Hause fährt. Also sie hätte gut und gerne noch 2-3 Stündchen schlafen können und hätte immer noch genug Zeit gehabt, aber das war so ihre Begründung für dieses frühe Gehen.
Ja, auch da muss ich sagen, dass man vielleicht auch das Gefühl hatte, einmal länger zu Hause schlafen zu wollen oder sowas, weißt du? Auch das kann ich gewissermaßen nachvollziehen. Es gibt einfach Leute, die würden gerne lieber mehr Zeit zu Hause verbringen und nicht kurz vor knapp dann erst so zu diesem neuen Job fahren, weißt du?
Ja, ich wollte es nur erwähnen, dass das jetzt einfach schon so ist, dass dieser neue Job doch noch mit einem gewissen Puffer ausgestattet ist. Also sie hat sich jetzt nicht hetzen müssen. So, sie hatte schon noch genug Zeit und so kann man da zumindest auch so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, ob das denn der einzige Grund ist, warum sie so früh gegangen ist.
Ja, okay.
Sie hat auf jeden Fall bemerkt, sie nichts. 7:30 verlässt Paula das Haus, die ebenfalls da geschlafen hat, und gegen 8 Uhr stehen Stacy und ihr Mann Tom auf und auch sie verlassen das Haus.
Du hast jetzt gerade gesagt, sie bemerkt nichts wovon?
Also sie macht jetzt keine seltsame Bemerkung oder so, dass da irgendwas aufgefallen ist, dass da irgendwie es irgendwas Bemerkenswertes gab.
Ja, okay.
Also die Leute, die jetzt gehen, die stehen also auf, verlassen das Haus und nehmen da nichts Seltsames wahr, sagen wir
ja.
So.
Ja, okay.
Madeline, die Tante von Jan, die wie gesagt im Keller wohnt, die wacht so gegen 8:30 auf, chillt noch ein bisschen im Bett und geht dann gegen 8:45 ins Erdgeschoss nach oben, in die Küche, wo die Party war, und will sich einen Kaffee machen. Und beim Kaffeekochen guckt sie so zufällig aus dem Fenster in den Garten und sieht da Tamla Horsford im Gras liegen, also in der Wiese.
Um wie viel ist das jetzt?
8:45 morgens.
Ja.
Die liegt da quasi bäuchlings auf der Wiese, quasi in der Wiese vor dem Haus, so dass es so aussieht auf den ersten Blick, als ob sie vielleicht vom Balkon gefallen sein könnte, also da in dieser Balkonnähe.
Ja.
Es gibt ein Foto, das ist so ein bisschen unkenntlich gemacht. Da sieht man 2 Polizisten auf dem Balkon stehen, da sieht man unten sowas Zensiertes liegen. Also da liegt ihre Leiche quasi.
Ja.
Dann weißt du ungefähr, wie es aussah.
Ja.
Sie kann nichts erkennen, sie sieht nur, dass da jemand regungslos liegt, und anhand des Pyjamas erkennt sie natürlich auch, wer es ist, auch wenn sie die Person jetzt erst ein einziges Mal gesehen hat am Vorabend. Sie erkennt halt Tamla Horsford und sie rennt zu Jans Zimmer, um Jan zu wecken und um José zu wecken. Jetzt sind wieder Aussagen, die sich beißen. Die Tante sagt, sie ist an Jans Zimmer angekommen und sie hat von drinnen das Geräusch einer laufenden Dusche gehört und ist davon ausgegangen, dass die beiden also schon wach sind, weil ja einer duscht. Jan und José sagen allerdings aus, dass das Klopfen der Tante sie geweckt hat, also dass die bis dahin noch im Bett lagen.
Ja.
Und also das ist ja auch dann relativ klar, dass einer lügen muss. Die beiden gehen dann gemeinsam nach unten und wollen nach Tamla sehen. José ist Polizist, wie gesagt.
Mhm.
Und gegen 9 Uhr setzen sie dann einen Notruf zur Polizei ab. Da sprechen dann beide so ein bisschen mit dem Operator, erst Jan. Die spricht davon, dass sie eine Geburtstagsfeier hat und dass eine Freundin jetzt im Gras liegt und dass sie wahrscheinlich tot ist und dass sie sich nicht bewegt.
Mhm.
Dann übernimmt José das Telefon und sagt auch, dass da eine Frau, die er nicht näher kennt, und er sagt auch immer, die Frau, von der ich glaube, dass sie tot ist, statt ihren Namen zu nennen, obwohl er ihn kennt, was auch ein bisschen weird ist.
Ja.
Er berichtet halt auch, dass sie bäuchlings mit dem Gesicht nach unten im Gras liegt, aber er hat noch nicht nachgesehen, ob sie noch atmet. Also er ist dann auch relativ lange am Telefon, man kann diesen Notruf auch online so ein bisschen nachhören. Er geht dann angeblich hin, hebt ihr Bein an und merkt dann darauf hin, dass das Bein schon steif ist und denkt sich, dass sie tot ist, aber er dreht sie nicht um, er versucht nicht zu gucken, ob sie Atmung hat, er startet auch keine Wiederbelebungsversuche, was man ja eigentlich reflexartig wahrscheinlich als erstes tun würde.
Ja, eben, vor allem ja, weil nichts anderes vorgefallen ist. Man kann ja nicht wirklich sagen, dass jetzt irgendwie Gefahrenverzug ist, weil gerade irgendwelche Einbrecher mit Knarren rumgelaufen sind, sondern er sieht dort einfach nur einen Menschen liegen und dann ist es natürlich das Erste, was man macht, einfach mal die Vitalfunktion zu checken und halt zu schauen, ob man irgendwie helfen kann.
Ja, und auch wenn da die Atmung schon ausgesetzt hat, würde man ja wahrscheinlich trotzdem versuchen, Herzdruckmassage zu leisten, um vielleicht doch noch was zu erreichen. Ne?
Ja, genau.
Er jedenfalls erzählt, also macht nichts von alledem. Er fängt aber am Telefon schon so ein bisschen so an, so eine Theorie zu spinnen, was passiert sein könnte. Und er erzählt dieser Frau am Telefon, dass Tamla auf der Party am Abend zuvor auch einiges getrunken hat und dass er davon ausgeht, dass sie vom Balkon gefallen ist. Also er liefert schon so ein Szenario, sodass dann natürlich auch die Einsatzkräfte, die eintreffen, schon mit so einem gewissen Grundszenario im Kopf auch dahin kommen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, alles, was du bisher beschrieben hast, passt ja eigentlich auch ganz gut da rein. Ne? Also sie war oben auf diesem Balkon oder wollte zumindest noch eine rauchen und wäre möglicherweise beim Rauchen runtergefallen, dort, wo, also auf diesem Bild, man eben diese retuschierte Leiche sehen kann. Das passt auch relativ gut. Also man könnte sich vorstellen, dass sie da runtergefallen sein könnte. Gleichwohl muss ich natürlich sagen, ist das eine Höhe, wo ich nicht sicher bin, ob man dann direkt daran sterben würde.
Exakt.
Also, es kann passieren, aber es sind vielleicht 3 Meter.
Ja, das sind so, ich glaube, die Höhe wurde so mit irgendwie sowas um die 4 Meter letztlich angegeben. Okay. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt eine Höhe, wo man jetzt unbedingt einen fatalen Ausgang erwartet, wenn da jemand runterstürzt. Da hast du nämlich vollkommen recht. Ne?
Mit Sicherheit ein Knochenbruch, wenn man jetzt nicht irgendwie super Schwein hat und ein geübter Faller ist und irgendwie so, keine Ahnung, so einen Judo-Abschlag macht oder sowas beim Aufkommen und sich abrollt, würde ich fast sagen, bricht man sich gewiss was, aber ob man stirbt, weiß ich es halt nicht. Aber unabhängig davon ist es ja auch so, dass sie runtergegangen ist. Also von daher kann dieses Szenario eigentlich auch gar nicht eingetreten sein.
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich, dass dieses eine erfasste Öffnen der Hintertür zum Garten raus wirklich ihr Rauchen gehen war, dann hat sie offensichtlich zu diesem Zeitpunkt der Nacht, so gegen 10 vor 2 Uhr nachts, angefangen draußen rauchen zu gehen und nicht auf dem Balkon. Dann ist die Frage, warum sie dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Nacht wieder oben gehen sollte. Ne? Also
ja.
Zumal man da auch keine Öffnung oder Schließung der Balkontür von diesem System erfasst hatte, die stand einfach die ganze Zeit offensichtlich offen. Also so, da kann man jetzt nicht sagen, wann ist die das letzte Mal geöffnet oder geschlossen worden. Die Polizei trifft um 10 nach 9 ein, angeführt von Chefermittler Mike Christian, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und die rufen jetzt erst die Rettungskräfte an, sodass die dann auch nochmal einige Zeit brauchen, bis die da sind. Und dann werden erst erste Hilfemaßnahmen gestartet. Also die Rettungskräfte, die dann von der Polizei gerufen werden, die kommen dann irgendwann 20 nach 9. Die versuchen dann Reanimation. Da ist natürlich dann auch schon Hopfen und Malz verloren, weil halt vorher einfach auch gar nichts gemacht wurde. Ne? Vielleicht hätte das auch vorher schon nichts mehr gebracht, aber jetzt ist der Zug auf jeden Fall schon abgefahren.
Krass, das ist auch wirklich unvorstellbar. Ich meine, du hast ja dieses Bild geschickt, wo diese beiden Typen auch da runter gucken, ne?
Ja.
Und amerikanischer kann so ein Sheriff eigentlich nicht sein.
Ja, genau.
Weißt du, und man muss wirklich sagen, wenn man das so sieht, denkt man sich, man sieht, also es ist ein unscharfes Bild. Und dennoch erkennt man an dieser Körperhaltung, an diesem Hauch einer Mimik einen Gesichtsausdruck, der sagt, okay, die gute Frau ist auch runtergefallen. Das ist so ein selbstsicherer Gesichtsausdruck.
Ja.
Weißt du, wie ich das meine?
Ja. Ja, diese Meinung hat er auch direkt, dazu kommen wir später noch. Also Mike Christian, der Chefermittler, ist, glaube ich auch, das kann man mit Fug und Recht sagen, auch ein ganz schöner Spacken. Aber der hat auf jeden Fall ganz schnell diese Meinung, dass die runtergefallen ist. Der gibt nämlich direkt, der hat mit irgendwie ein, zwei Frauen aus der Ortschaft so Affären und der schreibt denen direkt bei Snapchat irgendwie, wie er so den Morgen verbringt und dass da eine tote Frau im Garten liegt. Und der schickt auch Tatortfotos. Also der hat da keine
Echt
Berührungs-,
jetzt?
also es werden insgesamt relativ wenig Tatortfotos gemacht. So, also professionelle Tatortfotos für die Ermittlungsarbeit, weil eben man ja davon ausgeht, okay, es ist ein Unfall und man macht erst gar keine große Spurensicherung oder hält diesen möglichen Tatort fotografisch fest. Aber er schickt eben bei Snapchat Fotos an irgendwelche Affären, die er hat und witzelt dann darüber in einem Text, also macht sich so ein bisschen darüber lustig, wie er dann beim Ehemann klingeln muss und sagen muss, ey, wir kennen uns nicht, aber ich muss Ihnen sagen, Ihre Frau hat sich totgesoffen, ist vom Balkon gestürzt, weil sie dicht war. So, also so richtig ätzender Ton auch, weißt du, so.
Boah, ey, da kriege ich so eine Wut im Bauch, wenn ich sowas höre, ne? Wie kann man nur so empathielos sein? Und weißt du, auch musst du dir mal reinziehen, dass der Typ erstmal sein Handy zückt, um so ein scheiß Snapchat-Foto zu machen und halt so einen blöden, geschmacklosen Post von sich zu geben, als einfach mal runterzugehen und zu gucken, ob er noch helfen kann.
Ja, da wird dann von dieser Black Lives Matter-Bewegung so ein bisschen die Krux gesehen tatsächlich. Deswegen ist der Fall auch 2020 im Zuge von Black Lives Matter wieder so aufs Tablett gekommen, weil das eben eine Gegend ist, wo sehr wenige Afroamerikaner leben oder generell nicht weiße Amerikaner. Und dieses Sheriff Department da vor Ort schon häufiger in so Rassismusskandale verwickelt war.
Ja.
Und Chefermittler Mike Christian sich auch selber als Rassist bezeichnet in Snapchat-Nachrichten mit seinen Affären. Und man da so das Gefühl hat, und dazu kommen wir auch später noch, da gibt es noch mehr Ungereimtheiten, man so das Gefühl hatte, ja gut, da ist eine schwarze Frau gestorben unter mysteriösen Umständen, vielleicht eben kein Unfall, aber alle wollten das so schnell wie möglich abhaken. Und deswegen, weil dann auch ihr Mann Leander so an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann eben so Leute wie 50 Cent, T.I. und so darauf aufmerksam geworden sind. Deswegen ist der Fall dann überhaupt erst wieder richtig publik geworden.
Also ich weiß halt nicht, ob man das zwangsläufig so in diese Schublade stecken kann. Black Lives Matters. Also natürlich schreit es danach, wenn der Sheriff halt solche Kommentare von sich gelassen hat und offensichtlich halt auch ein Rassist war. Nichtsdestotrotz finde ich hier einfach stümperhafte Polizeiarbeit, weißt du? Also mal so grundsätzlich frei von irgendeiner Ethnie oder sowas, weißt du? So, das ist so der Grund. Natürlich kann man nur dankbar darum sein, dass halt durch so eine Initiative dann so ein Fall nochmal aufgerollt wird. Aber alles bis jetzt, muss ich sagen, ist es ja noch nicht rassistisch gewesen.
Es ist auf jeden Fall zumindest ganz, ganz große Stümperei, da hast du recht. Warum man vermuten könnte, dass da aus vielleicht rassistischen Motiven irgendwas vertuscht wurde, dazu kommen wir noch.
Ja, okay.
Augenzeugen berichten, dass die Leiche eine relativ komische Position einnimmt, also ihre Arme und Beine liegen wohl so eng am Körper an. Und das wäre ja auch für so einen Sturz total ungewöhnlich. Man würde ja, auch wenn man betrunken ist, reflexartig irgendwie die Arme hochziehen, um den Kopf zu schützen. Man würde,
Ja.
also die Arme, die Unterarme, Hände würden wahrscheinlich unterm Kopf liegen oder die Arme wären so ausgestreckt, aber die wären nicht so eng anliegend, als ob man so salutiert quasi, ne? So
Ja,
militärisch
ja.
dasteht, ja.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, für die Polizei ist eigentlich relativ schnell klar, dass da eine betrunkene Frau vom Balkon gestürzt ist und daraufhin gestorben ist. Leander wird dann eben auch von der Polizei über den Tod seiner Frau informiert und da wird auch schon direkt von einem Unfall gesprochen. Und er wird nicht großartig befragt zu seiner Frau. Es wird auch erstmal nicht davon gesprochen, dass eine Obduktion geplant ist, weil man, wie gesagt, das Ganze als Unfall sieht.
Ja.
Es werden keine Beweise gesichert, es werden keine Fingerabdrücke genommen, es werden keine DNA-Spuren gesichert, nichts dergleichen. Auf dem Balkon findet man zwei Feuerzeuge und eine nicht angezündete Zigarette. Da muss man sich auch fragen, warum sind da zwei Feuerzeuge? Hatte sie zwei dabei? Warum eine nicht angezündete Zigarette? Sie war die einzige Raucherin. Hat sie irgendwas davon abgehalten, zu rauchen? Und dann nochmal, warum hätte sie oben auf dem Balkon rauchen sollen, wenn sie kurz vorher ja offensichtlich unten geraucht hat? Also, wir gehen davon aus, dass sie vorher im Untergeschoss die Kippe geraucht hat, ne?
Ja.
Und dann ist ja die Frage, warum auf einmal wieder der Ortswechsel, warum hat sie dann die Zigarette nicht geraucht, was ist da passiert, warum hat sie zwei Feuerzeuge dabei? Das ist alles schon wieder ein bisschen fishy. Es gibt Zigarettenstummel, die zu einer anderen Marke gehören, die werden aber auch nicht weiter untersucht. Da wird jetzt einfach gesagt, die liegen von irgendwann da, aber man könnte ja durchaus jetzt vermuten, dass da sie vielleicht mit irgendwem noch eine geraucht hat, dass sie
Na
eben nicht
klar.
die, ja, und ja, wie gesagt, da wird aber nichts gesichert, weil man einfach von dieser Unfalltheorie ausgeht. Auch ihr Auto wird nicht weiter untersucht, das wird direkt abgeschleppt und zu Leander nach Hause gebracht, wie gesagt. Die Partygäste sind so ein bisschen unterschiedlich berührt. Viele versuchen so ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen, wollen sich da nicht zu äußern. Madeline, die Tante von Jeanne, sagt aus, dass sie findet, dass es sehr, sehr viele Ungereimtheiten gibt und dass sie hofft, dass doch nochmal genauer hingeguckt wird. Also interessant auch diese Aussage. Und Jeanne startet direkt so eine, auf Facebook so eine Kampagne, wo sie dann irgendwie quasi schreibt, dass da ein Gast von ihr zu Tode gekommen ist, aber dass doch die Leute bitte irgendwie Spekulationen unterlassen sollen. Also die betreibt schon so ein bisschen so Schadensregulierung. Mike Christian, der Chefermittler, führt die Befragung der Gäste am gleichen Tag durch, also an diesem 4. November. Und der holt die Leute nicht auf die Polizeistation, der befragt die bei Jeanne zu Hause, also da, wo die Party stattgefunden hat. Und das ist auch totaler Murks. Also der befragt quasi an diesem 4. November die Leute, die da jetzt noch vor Ort sind, die da wohnen.
Ja.
Und alle anderen trommelt er 2 Wochen später in diesem Haus zusammen, also nicht auf der Polizeidienststelle, sondern die sollen alle nochmal zu Jeanne kommen, um dann da über den Abend auszusagen. Und 2 Wochen ist natürlich auch eine Menge Zeit, da kannst du dir auch Geschichten überlegen, beziehungsweise kannst Kleinigkeiten vergessen haben.
Ja, klar.
Und da gibt es auch so Mitschnitte auf Reddit und in einem amerikanischen Podcast, den ich dazu gehört habe. Da sind diese Befragungen so teilweise mitgeschnitten und das ist total weird, ne? Also er befragt da diese Partygäste. Und Jeanne, in deren Haus das stattfindet, kommt immer wieder so zu allen Befragungen reinspaziert und fragt so, ob die noch Donut-Gutscheine haben wollen oder vielleicht einen Kaffee. Also das ist so, ich habe immer so das Gefühl gehabt, die will so einfach dabei sein, was so geredet und was ausgesagt wird, weißt du? Die kommt einfach zu jeder Befragung dazu.
Ja, okay, alles klar.
Ja.
Versucht so ein bisschen Mäuschen zu spielen.
Ja, aber auch, dass das dann so seitens der Behörden einfach so toleriert wird und die machen dann Witze und reden halt über diese scheiß Donut-Gutscheine und auch dieser Mike Christian, der ist so, ja, der ist so voll into it, weißt du, der sagt dann gar nicht so, ey, wir lass uns hier mal in Ruhe reden, geh mal raus, so, der versucht gar nicht professionell zu sein, das ist halt alles sehr, 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 sehr seltsam. Alle sagen im Prinzip das Gleiche, dass man da so einen schönen Abend gehabt hat, dass Tamla nett war, auch wenn man sie vorher nicht kannte, dass sie immer wieder regelmäßig rausgegangen ist und dass deswegen eigentlich klar ist, dass sie dann wahrscheinlich auch vom Balkon gefallen ist, als sie dann wieder eine rauchen wollte. Aber wie gesagt, so verschiedene Ungereimtheiten, die werden dann gar nicht groß thematisiert. Also auch dieses System, dass da irgendwie die Zeiten an der Tür erfasst, da wird gar nicht drauf eingegangen. José Barrera hatte beim ersten Notruf noch ausgesagt, dass es Kameras gibt draußen am Haus und dass man der Polizei das Kameramaterial zukommen lassen kann, um zu gucken, ob es da irgendwie einen Unfall gab, ob da auf den Kameras irgendwas drauf ist.
Ja.
Und jetzt, 2 Wochen später, wo dann diese Befragungen sind, sagt dann Jeanne: Ach ja, übrigens, ich wollte das Material für euch sicher runterladen. Habe ich aus Versehen alles gelöscht, habe ich jetzt nicht mehr, gibt's nicht mehr.
Hä?
Und kann ich auch nicht mehr wiederherstellen. Und das ist dann aber auch cool für die Bullen, ne? Also die machen dann keine Befragung mehr. Das ist dann, ach ja, hast du aus Versehen gelöscht? Okay, cool, scheiß drauf. So, brauchen wir nicht.
Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Das ist doch das allererste, was du dann direkt sicherstellen würdest.
Ja, haben sie halt auch nicht getan.
Ja, und also. Und dann das so wegzulachen, weißt du? Das deutet ja schon wirklich darauf hin, dass denen das egal ist. Also hier bin ich schon wieder wirklich ein bisschen bei dieser Black Lives Matters-Geschichte, weil ich finde, es schreit so ein bisschen nach so einer gewissen Egalität halt, ne? So ein bisschen, hey, komm, es spielt halt keine Rolle.
Ja, also man hat auch da, es kann natürlich wieder ganz, ganz großer Fusch sein, aber wie du schon sagst, also gegebenenfalls, ne, man wird zu so einem Szenario gerufen und es heißt, okay, vielleicht war es ein Unfall, aber ich habe Überwachungskameras, so. Das erste, was du als Polizist machst, ist doch das Material sichern und dich dann davon überzeugen, ob es ein Unfall war oder nicht. Ob du irgendwas siehst überhaupt, ne? Aber dann so 2 Wochen später sagt dir dann der Gastgeber, ja, ich wollte euch das zur Verfügung stellen, aber ich habe es dann aus Versehen gelöscht. Das tut mir leid, ne? Das ist total haarsträubend. Das ist total haarsträubend.
Voll.
Jennifer, eine der Gäste, sagt aus, dass sie das Haus verlassen hat, irgendwie relativ früh, und dann aber schon Madeline, die Tante von Jan, in der Küche getroffen hat. Das kann aber nicht sein. Wie gesagt, da kollidieren wieder so die Aussagen, denn also es geht um 7:30, aber Madeline ist nach eigener Aussage erst um 9:15 in die Küche gegangen und hat dann da Tamlas Leiche direkt bemerkt. Und Jennifer räumt jetzt ein: Oh, ja, dann, ich habe jetzt in meinen Textnachrichten im Handy geguckt. Es war doch 9:20, als wir uns getroffen haben. Ich bin doch später aus dem Haus gegangen, als ich eigentlich gesagt habe. Aber dann ist ja auch wieder die Frage, wenn sie doch auch in der Küche war, warum hat sie die Leiche nicht bemerkt? Weil Madeline hat die direkt gesehen, als sie sich Kaffee gemacht hat. Also sie hat direkt aus dem Fenster diese Leiche gesehen, ne? Und
Und die Kirche war unten oder oben?
im ersten Stock quasi.
Also oben. Ja gut, dann muss man es nicht zwangsläufig sehen, je nachdem, wie es geschnitten ist.
Ja, aber es ist seltsam, auch dass sie da wieder versucht hat, die Zeit ihres Verlassens des Hauses 1 Stunde vorzuverlegen.
Ja, das ist seltsam.
Ist dann auch wieder zumindest in dem Kontext seltsam, ne? Also, dass man dann sagt, ja, ich bin um 7:30 gegangen und mir ist nichts aufgefallen an dem Morgen. Und dann stellt sich raus, du bist um 9:20 gegangen, kurz bevor die Leiche entdeckt wurde. Und also, warum lügst du? Weißt du, ich meine, du kannst ja trotzdem sagen, mir ist nichts aufgefallen. Aber warum manipulierst du diese Zeit?
Ja, genau, das stimmt.
Also, es ist auf jeden Fall ein Mysterium. Es ist sehr, sehr seltsam. Ein anderer Partygast sagt dann auch aus, dass er sich nicht vorstellen, also die hat nicht da übernachtet. Die sagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Tamla vom Balkon gefallen ist, weil sie die als, wie gesagt, gar nicht großartig betrunken erlebt hat. Und die ist so die Einzige, die da so ein bisschen interveniert oder so versucht, irgendwie so ein anderes Narrativ aufzubauen und auch so ein bisschen irritiert ist, dass alle anderen da so voll drauf eingehen auf diese Geschichte. Ja, die muss gestürzt sein, die war total betrunken.
Ja gut, aber wenn sie dort nicht geschlafen hat, muss man ja auch sagen, dass sie auch gar nicht miterlebt hat.
Ja, aber sie
Dann
ist
ist sie
kurz.
vorzeitig gegangen, weißt du?
Ja, aber sie ist gegangen so 1/2 Stunde, bevor dann alle gegangen sind. Und
Naja, okay.
also, ja. Es gibt dann auch so ein bisschen so eine Theorie, oder es gab dann so ein bisschen so eine Hin- und Her-Überlegung, dass einige Leute auch gesagt haben, sie kann im Prinzip gar nicht über diese Balkonbrüstung gefallen sein, die ist zu hoch. Da kann man gar nicht so gegen torkeln und runterfallen, aber du siehst das auf diesem Bild, wo die Cops da stehen, die ist etwas höher als hüfthoch. Also ich halte das doch für sehr gut möglich, darüber zu fallen.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist natürlich totaler Blödsinn, dass man darüber nicht fallen kann. Es reicht da eine falsche Bewegung oder was, ne? Also das ist so,
Ja.
wie du schon sagst, so ein bisschen höher als hüfthoch. Ich denke, da kann man relativ mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit runterfallen.
Auch José Barrera sagt jetzt auf einmal neue Dinge aus, die vorher keine Rolle gespielt haben. Er hat ja zuvor gesagt, als die Leiche gefunden wurde, als dann auch die Polizei und der Notarzt kamen, er hätte nur das Bein angehoben und dann gemerkt, dass es steif war und gar nichts weiter gemacht. Und jetzt sagt er aus, dass er sie am Rücken auch so berührt hat, so auf den Rücken getippt, geschlagen und ihren Namen genannt, also mehrfach so sie angesprochen hat. Das hat er halt
Ja.
vorher auch nie erwähnt. Und das, ja, kommt mir auch so ein bisschen vor, als ob er vielleicht da so ein bisschen vorbeugen wollte, falls da irgendwie Spuren von ihm an ihr gefunden werden, dass er zumindest erklären kann, so, ja, ich habe die doch auch am Rücken und so angefasst, ne? Also das ist so, keine Ahnung.
Ja.
Es wird jetzt jedenfalls eine Autopsie angeordnet, dann doch, obwohl man immer noch vom Selbstmord angeht. Und es ist auch wieder hier mysteriös, denn es werden keinerlei Fotos von der Obduktion gemacht. Und das ist in Amerika auch seltsam. Das wird nämlich nur gemacht, wenn die ermittelnden Behörden explizit anordnen, dass keine Fotos gemacht werden. Und da muss man sich ja auch fragen,
Okay.
wem sollte das nützen? Also warum sollte man das machen?
Ja, genau. Warum sollte man das machen, wenn man vielleicht was vertuschen möchte?
Genau. Und auch hier, da der Tod nach wie vor als Unfall eingestuft ist, wird auch jetzt nicht nach möglichen Anzeichen einer Vergewaltigung untersucht. Also es werden keine DNA-Spuren genommen, keine Abstriche, es wird nicht jetzt irgendwie geguckt, ob sie unter ihren Fingernägeln irgendwelche Hautreste hat, so Abwehrverletzungen oder so.
Aber warum jetzt ausgerechnet Vergewaltigung?
Na, ich meine, wenn man jetzt von einem Verbrechen ausgeht, dann muss man halt alle Eventualitäten abdecken, ne? Also,
Ja.
was ist denn, Was ist ein wahrscheinliches Szenario, wie so eine Frau zu Tode kommt, in so einem Party-Kontext, wo dann halt auch einfach Männer im Haus sind, dann checkst du automatisch, also wenn du von einem gewaltsamen Tod ausgehst, könnte es vielleicht ein Sexualverbrechen gewesen sein.
Ja, okay.
Aber nichts dergleichen wird gemacht, halt aufgrund dieser Unfalltheorie wird diese Obduktion offensichtlich sehr oberflächlich durchgeführt, ohne Fotos, ohne eben solche Checks auf irgendein Sexualdelikt. Es wird Alkohol im Blut festgestellt, eine relativ hohe Alkoholkonzentration. Das korrespondiert ja damit, dass sie diese Tequila-Pulle getrunken hat. Und es wird ein bisschen THC im Blut gefunden. Das
Das
ist
passt zum
auch,
Kiffen.
das passt zum Kiffen. Und es wird festgestellt, dass sie infolge mehrerer stumpfer Verletzungen gestorben ist. Das würde zu einem Sturzszenario passen. Das wird jetzt nicht näher beschrieben, aber das würde
Ja.
natürlich jetzt so auf den ersten Blick zu einem Sturzszenario passen.
Ja, okay.
Diese Autopsie stellt ihre Familie natürlich keineswegs zufrieden und die wenden sich an das GBI, das Georgia Bureau of Investigation. Also du kennst das FBI, das Federal Bureau of Investigation. Und das hat dann immer so in diesen ganzen einzelnen Staaten gibt es dann verschiedene Unterorganisationen,
Ja.
CBI in Kalifornien beispielsweise und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Familie wendet sich jetzt hier an das GBI und da wird dann eine unabhängige zweite Obduktion durchgeführt. Und die fördert auf jeden Fall Dinge zutage, die in der ersten Obduktion nicht erwähnt wurden. Diesem Bericht zufolge weist Tamler schwere, stumpfe Verletzungen an Kopf, Hals und Oberkörper auf. Sie hat einen gebrochenen Halswirbel, der insgesamt, also sowas wie ein Genickbruch quasi.
Aber das würde ja ganz gut zu so einem Sturz passen.
Ja. Sie hat ein stark verletztes Handgelenk, einen gerissenen Herzmuskel, Schnittwunden im Gesicht, an der Hand und den Unterschenkeln und
Okay, die Schnittwunden sind jetzt was anderes.
eine tiefe Wunde am Handgelenk, die daher kommt, dass quasi ihr Handgelenksknochen gebrochen ist und von innen quasi durchgestochen ist.
Was heißt
Also ein offener Bruch quasi.
durchgestochen? Ja, also der Knochen. Ist dann so durchgestochen
Genau, ja.
von innen rausgekommen. Ja, okay.
Was sie nicht hat, was sie aber hätte haben müssen, wenn sie vom Balkon gestürzt und gestorben wäre, sind irgendwelche gebrochenen Gesichtsknochen. Hat sie gar nichts. Also sie soll ja laut der Theorie der Polizei auf dem Gesicht gelandet sein und sich dann dabei quasi denn das Genick gebrochen haben, was ja korrespondiert mit diesem gebrochenen Nackenwirbel und auch mit den stumpfen Wunden im Kopf. Aber sie hat keinerlei Gesichtsverletzungen und das, obwohl sie mit dem Gesicht nach unten ja in der Wiese lag.
Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass sie runtergefallen ist, auf dem Rücken gelandet ist, sich dabei das Genick gebrochen hat und dann aber noch so, also quasi mit den letzten Kräften sich gedreht hat?
Keine Ahnung, würde wahrscheinlich bestehen, aber also auf jeden Fall bleibt festzuhalten, dass hier ein ganz, ganz anderes Spurenbild auftaucht, als das die erste Obduktion zutage gefördert hat.
Ja.
Auch hier wird extra im Obduktionsbericht also wird extra vermerkt, dass ihre Verletzungen an den Unterarmen wie typische Abwehrverletzungen wirken. Und auch hier wird ein relativ hoher Blutalkoholwert bescheinigt. Aber wie gesagt, das kann man ja, damit kann man ja rechnen, wenn sie halt eine Flasche Tequila trinkt, ne?
Naja, klar.
Es wird ebenfalls THC gefunden, das korrespondiert auch mit der ersten Obduktion. Es wird aber auch ein weiterer Wirkstoff gefunden, ein Beruhigungsmittel, der etwa in dem Medikament Xanax enthalten ist. Das ist so ein Zeug, was in Amerika auch gerne so, ja, so suchtmäßig genommen wird. Also es ist ein Beruhigungsmittel, das wird auch als Angstlöser gegeben, aber das ist auch so partydrogenmäßig
Ah,
unterwegs.
okay.
Sie hatte nie Xanax genommen, sie hat auch nie das verschrieben bekommen, aber Telefonauswertungen und Ermittlungen ergeben, dass Bridget, also die Frau, die zuletzt abgeholt wurde, von der sich Tamler noch verabschiedet hat, als ihr Mann sie abgeholt hat, die hat schon mal irgendwelchen Frauen aus diesem Partyzirkel Xanax verkauft. Also die hat das verschrieben bekommen, aber nimmt das nicht, verkauft das halt nur weiter. Aber sagt dann auch aus, dass sie Tamla an dem Abend nichts verkauft hat. Also sie besteht darauf, dass sie ihr nichts gegeben hat.
Ja.
Aber das ist jetzt auch so ein bisschen das Ding, was jetzt die Leute, die da ein Verbrechen drin sehen, also ihre Familie und auch so True Crime interessierte Menschen, die gehen so ein bisschen davon aus, dass das wieder in die Richtung zeigt, dass José Barrera oder eben dieser Tom oder beide versucht haben könnten, Tamla zu vergewaltigen. Denn das ist auch so ein typisches Ding, was man so irgendwie Frauen unterschiebt, um die gefügig zu machen.
Tom ist nochmal von wem der Mann? Also nicht von Bridget.
Nee, Bridget, der Mann heißt Greg und wie gesagt, der hat sie abgeholt, die sind dann gefahren. Tom ist der Mann von Stacy, die haben da einfach nur übernachtet.
Ja, okay.
Das war aber der diese komische Geschichte hatte, er sei von einer anderen Party gekommen, die nicht stattgefunden
hat.
Ja,
genau.
Also ich meine, dieses Szenario, wenn man jetzt mal überlegt, ne, da liegen nicht zugeordnete Kippenstummel auf diesem Balkon, zwei Feuerzeuge, eine nicht gerauchte Kippe, sie hat dieses Beruhigungsmittel im Blut. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so mit einem von den Herren dann noch eine Kippe geraucht hat und der hat ihr vielleicht was ins Getränk gemischt oder so, ne? Und hat gehofft, was starten zu können und hat dann vielleicht, keine Ahnung, die Dosierung war zu gering, sie war dann doch nicht irgendwie ausgenockt, sie konnte sich noch wehren und ist dann irgendwie, wie auch immer, zu Tode gekommen, ne? Und dann ist natürlich auch easy, so zu Vertuschungszwecken, die einfach vom Balkon zu werfen, um das dann so aussehen zu lassen, als ob sie gefallen wäre. Ne?
Ja, ich finde auch, dass es ein sehr denkbares Szenario ist. Du hast mir ja noch so ein letztes Bild geschickt. Willst du darauf später erst eingehen oder jetzt erst? Oder jetzt schon? Es würde ja jetzt ganz gut passen irgendwie.
Das ist, wo Tamla auf dem Schoß von Bridget sitzt, ne? Das ist einfach nur
ist
so
das,
ein...
Ist das, ja, ja. Ist das Bridget?
Ja, das ist einfach nur so ein Partybild.
Ja, damit weil wollt doch... Ja, aber weißt du, das... Also, es fällt ja doch auf, dass das... Warte mal.
Damit wollte ich eigentlich nur...
Ah, okay, nee, doch nicht. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass... es ist die rechte Wand. Deswegen, weil ich dachte erst, weißt du, also auf diesem Bild, wo Tamla... Auf diesem Gruppenbild ist ja Tamla auf der Couchseite platziert, hinter der nichts passiert, da sieht man, also da ist mal Freiraum, da ist ein Gehweg und danach eine Treppe, die in die obere Etage führt.
Ja.
Und rechtsseitig hat man halt diese Wand mit diesen dekorativen Wandelementen und also an dieser Wand befindet sich da auch, wo sie da auf der Couch so auf der anderen drauf hockt, sage ich mal. Aber man sieht im vorderen Bereich jedenfalls ein männliches Bein. Darauf wollte ich hinaus. Deswegen dachte ich, dass die Person, weil das Gesicht auch verpixelt ist, dass das möglicherweise Tom ist.
Das ist Bridget. Die wollte dann, aber dass dann das verpixelt wird später. Deswegen wurden die Bilder dann nachher zensiert. Das sollte einfach nur verdeutlichen, dass die Party offensichtlich ausgelassen war, dass Tamla auch da irgendwie guten Kontakt geknüpft hat. Das ist dann genau zu dem Zeitpunkt nach dieser Halbzeitpause, wo dann José und Tom auch schon dann oben Teil der Party waren.
Ja, genau. Okay, alles klar.
Wessen Bein das jetzt ist, ich gehe davon aus, dass es Josés Bein ist, weil das sieht so aus, als ob das in so Gammel-Hausklamotten steckt und Tom, der ja angeblich von der Party kam, der wird wahrscheinlich irgendwie eine Jeans getragen haben oder so.
Ja, das stimmt.
Bridget macht sich trotzdem so ein bisschen verdächtig, denn sie fragt wohl ihren Arzt kurz nach dem Tod an Tamla, von Tamla, ob man an Xanax sterben könnte. Also das wirkt auch so ein bisschen wie so ein schlechtes Gewissen, dass sie ihr vielleicht doch was gegeben hat und dann nochmal nachfragt. Oder sie wusste, dass jemand ihr das verabreichen will. Ne? Sie könnte da in diesen Plan eingeweiht sein. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist aber, auf jeden Fall sehr auffällig.
Aber insgesamt bleibt die Polizei halt weiterhin bei der Unfalltheorie. Aber so, du siehst jetzt mittlerweile so ein bisschen, ich meine, das kann natürlich, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Fall, es kann sehr gut sein, dass sie von diesem Balkon gestürzt ist, aber du siehst auch diese ganzen Punkte, die doch zumindest sehr fragwürdig sind. Ne?
Ja, alles sehr schwammig.
Ja, die Polizei, wie gesagt, die ob die jetzt einfach nur Scheiße ermittelt oder ob die... Ja, bewusst schlecht ermittelt, eben auch, weil José Barrera bei der Polizei ist und weil der vielleicht auch gesagt haben könnte, ey, ich möchte da nicht so viel Trubel in meinem Haus haben oder ich will, dass das schnell abgehakt ist. Das ist ja meine Freundin, wo das zu Hause passiert ist. Ne? Das kann ja auch sein, dass er einfach die Karte gespielt hat. Aber es ist auffällig, dass da sehr, sehr schlecht gearbeitet wird. Als dann das GBI sich einschaltet und dann auch so ein bisschen die Arbeit der Polizei überwacht oder beziehungsweise hinterfragt, fällt dann auf, dass José immer wieder Akteneinsicht in den Ermittlungsstand im Fall Tamla Horst fortgenommen hat. Also elektronisch auf der Dienststelle, obwohl das überhaupt nicht sein Zuständigkeitsbereich ist. Also er wollte auf jeden Fall immer über den neuesten Stand aufgeklärt sein. Da kann man jetzt auch sagen, klar wollte er das, ist ja im Haus seiner Freundin passiert, da hat er ein Interesse daran zu wissen, was passiert ist.
Ja.
Aber auch da könnte er einfach wissen wollen, was wissen die Kollegen und was muss ich vielleicht vertuschen. Ne?
Ja, kannst du wirklich in beiderlei Richtungen deuten. Also ich finde halt so ein grundsätzliches Interesse auch total nachvollziehbar.
Ja, im Jahre 2020 nimmt dann die Familie quasi so neue Ermittlungen auf mit einem Anwalt und eben auch im Zuge dieser Medienkampagne durch Black Lives Matter, da kriegen die dann auch so ein bisschen finanzielle Hilfe und so. Und der Anwalt, den sie beauftragen, der schickt ein eigenes Ermittlerteam und die werten auch diese zweite Autopsieberichte aus und die sind sich absolut sicher, dass da ein Verbrechen vorliegt. Also die meinen halt, dass diese Verletzungen, so wie die ja geschildert wurden, das als typische Abwehrverletzungen gelten, dass das halt alles auf jeden Fall Richtung Verbrechen hindeutet. Aber jetzt kann man natürlich nicht mehr so im Detail nachforschen, weil eben die erste Autopsie, da wurden keine Fotos gemacht. Das heißt, alles, was man von der Leiche gesehen hat, sind dann die Bilder so nach der zweiten Autopsie. Man hat jetzt so nicht mehr diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Ne?
Aber gibt es da nicht noch Bilder, die über diese Snapchat-Geschichten dann irgendwie gescreenshottet wurden?
Nee, nur Fotos, wo halt die Leiche zu sehen ist, wie sie liegt, aber nicht eben so nah dran, dass man diese ganzen Verletzungen erkennt. Also die,
ja, okay.
Man kann quasi nur die Lage der Leiche rekonstruieren dadurch, aber das bringt halt nicht viel. Da fällt halt wieder nur auf, dass das eine sehr ungewöhnliche Körperhaltung ist für einen Sturz.
Hm.
Aber dann kommt halt wieder zum Tragen, was ich eben gesagt habe. Es wurde halt nichts gesichert am Tatort. Also man hat jetzt darüber hinaus, abgesehen von der Lageposition, keine Informationen im Endeffekt.
Ja, okay, verstehe.
Ein Polizist, Chris Shelton, wurde 2014 vom Dienst entlassen wegen Rassismus. Also der war so rassistisch, dass das selbst in einer rassistischen Polizeidienststelle wie dieser hier im Forsyth County heißt das Ganze. Und dieses Sheriff's Department ist bekannt dafür, dass es da eher rassistisch zugeht. Aber innerhalb dieser bekanntermaßen rassistischen Leute war dieser Chris Shelton so rassistisch, dass er halt dafür rausgeflogen ist.
Okay, krass, ja. Das heißt ja schon was.
Der hat aber kurz danach wieder eine Stelle bekommen in diesem Sheriff's Department. Und der ist stellvertretender Leiter der Gerichtsmedizin. Und der war verantwortlich für diese erste Obduktionsanordnung.
Ach, okay.
Und der ist wiederum sehr gut befreundet mit José Barrera und auch mit diesem Tom, der da geschlafen hat.
Ach, sieh mal einer an.
Ja, so. Und da erklärt sich vielleicht so ein bisschen, warum da keine Fotos gemacht wurden, warum da nicht so genau die Obduktion durchgeführt wurde.
Ja, auf alle Fälle. Das würde ich auch so sagen. Wenn es einen Komplott geben sollte, muss man aber auch sagen, hätte wahrscheinlich José nicht selbst noch irgendwie in die digitalen Akten geschaut, sondern hätte dann alles über seinen Homie da geregelt.
Vielleicht hat er sich einfach so sicher gefühlt, weißt du, vielleicht hat er einfach im Büro gesessen und alle Informationen, die der haben will, sind nur einen Tastenanschlag entfernt und der rechnet nicht damit, dass ihm mal irgendwann jemand auf die Finger schaut, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es in irgendeiner Weise getrackt wird. Und
genau, das meine ich.
Ja.
Das meine ich. Ja, das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist so der Stand des Ganzen. Also der Chefermittler, der hat ist dann irgendwann noch dadurch aufgestoßen, irgendwie Frauen, die mit dem eine Affäre hatten, sind dann quasi an die Öffentlichkeit gegangen und haben so alte Chats geleakt, wo er sich halt über den Tod von Temmler lustig gemacht hat, wo er diese Fotos weitergeschickt hat und wo er auch geschrieben hat, einer bestimmten Affäre, dass er diese, es gab einen Partygast, hatte ich ja erwähnt, die so ein bisschen Zweifel an dieser Theorie hatte.
Mhm.
Und er hat einer Affäre irgendwie relativ unverblümt geschrieben, dass er Bock hat, diese Alte zum Schweigen zu bringen. Und dann denke ich mir doch auch, wenn du nichts damit zu tun hast, wenn du ein objektiver Ermittler, ein neutraler Ermittler von außen bist, Und da wird irgendeine Geschichte erzählt, Unfall ja oder nein, und eine Person wirft Zweifel daran auf und du bist aber doch ein Neutraler. Was hast du dann für einen Grund, die zum Schweigen zu bringen, so weißt du?
Ja, genau.
Also
du darfst halt nicht überwältigen, ne? Du musst halt einfach alles neutral hinnehmen und Hinweisen nachgehen. Und genau das ist halt an der Stelle nicht gegeben.
Ja, Also ich bin mir deswegen aufgrund dieser Tatsachen sehr, sehr sicher, dass hier ja irgendwas vertuscht wird auf jeden Fall. Also an diese Unfalltheorie glaube ich nicht. Ob es jetzt irgendwie rassistische Gründe hat, dass da irgendwas vertuscht wird, das wahrscheinlich nicht, aber so ein, wie soll ich sagen, so ein Geklüngel, so Freundschaftsdienste, weißt du, also dass den Leuten untereinander schon relativ klar ist, was da passiert ist und man so eine Absprache getroffen hat, dass man das unter den Teppich kehrt.
Es schreit danach. Das
Ja.
denke ich auch. Und das heißt aber, es ist jetzt auch nicht weiter, was passiert. Obwohl die das jetzt nochmal zur Anklage gebracht haben, mit, dass dieser Fall quasi neu aufgerollt wurde, aber ansonsten ist es jetzt alles ins Leere verlaufen.
Nee, also das ist jetzt der Stand, ne? Soweit sind wir
Also
jetzt.
es ist noch aktuell, ja? Das ist.
Ja, klar,
Ah
also
ja.
das ist.
Ach so, okay. Ist noch nicht
Ja.
abgeschlossen.
Nee. Aber das ist
Okay.
jetzt so der aktuelle Stand. Also da gibt es jetzt tausend Sachen, also diese, wie gesagt, diese Videos von den Zeugenaussagen, die kann man teilweise auch online sehen. Die hat dann dieser Anwalt von Temlers Familie mit so einem Experten für Körpersprache analysiert und der wiederum ist der Meinung, dass eben auch viele der Zeuginnen lügen, weil da bestimmte Charakteristika fürsprechen. Also vieles spricht einfach dafür, dass da Geschichten erzählt werden, aber man kann es halt jetzt nicht hundertprozentig beweisen und das Ganze ist halt noch so im Prozess, ne?
Ja, also was mich so richtig ärgert, ist diese Nummer mit diesen mit den Videos, die dann angeblich gelöscht wurden, weißt du? Das
Ja.
kann dann, das ist doch auch so dumm. Also weißt du, man wäre doch daran interessiert, da auch eine gewisse Klarheit zu haben als Gastgeber. Also jeder normale Mensch würde doch auch dort, also vielleicht hat man Angst reinzusehen, weil man diese Bilder nicht ertragen oder vertragen kann. Ja, aber doch würdest du doch zumindest auch versuchen, da mal irgendwie ein bisschen Klarheit zu schaffen.
Ja, wie gesagt, ich denke, also manche Leute stellen in Frage, ob es diese Aufnahmen jemals gab. Also, aber es ist, glaube ich, nur so eine Theorie von manchen so Hobbydetektiven, dass die sagen, ja, die gab es nie, die Batterien, die Kameras hatten keine Batterien oder das waren nur Attrappen. Ich denke, dass Jeanne die bewusst gelöscht hat, um die nicht zur Verfügung stellen zu müssen. Aber auch das, es ist ja einfach haarsträubend, dass die Polizei die nicht ihrerseits gesichert hat, ne?
Ja, genau. Und das wäre eigentlich das Erste, was man machen würde. Zu schauen, hey, guck mal, habt ihr eine Kamera? Lass uns kurz reingucken, dann ist das Thema erledigt. Das ist doch irgendwie so naheliegend. Wenn die daran, wenn sie möchten, dass ein Fall irgendwie schnell geklärt wird und eben nicht nur aufgrund irgendwelcher Vermutung oder sowas geklärt wird, sondern dass sie es halt einfach hier eine Möglichkeit haben, sich Bewegtbild anzusehen, um das wirklich ein für alle Mal auf den Punkt zu bringen und zu klären. Es ist doch das Logischste, was du machst, dann da dementsprechend auch reinzuschauen.
Ja, das musst du mir nicht sagen. Das müssen wir offensichtlich dem Forsyth County Police Department erzählen. Und das werden die auch wissen. Das ist so fundamentale Polizeiarbeit. Wenn das nicht erledigt wird, dann ist das nicht erledigt worden, weil die das nicht wollten.
Ja.
Und warum, kann man jetzt nur spekulieren. Vielleicht war es in dem Moment wirklich so, dass die dachten, ja, ist halt eh ein Unfall, müssen wir nicht unbedingt sichern, ne? Aber das ist schon so unprofessionell, weil solange nichts bewiesen ist, man halt von allen Eventualitäten ausgehen muss.
Naja, klar. Ja, krass. Kann man nur hoffen, dass sich das noch in irgendeiner Weise klärt, beziehungsweise dass, ja, also wenn es am Ende ein Unfall war, dass man dann auch wenigstens so eine wirklich ganz objektive Klärung des Ganzen hat und dann auch wirklich weiß, es war nur ein Unfall und halt nicht irgendwie das Ganze so ein Geschmäckle behält, dass man halt das Gefühl hat, hey, irgendwie, keine Ahnung, hier wurde was vertuscht und so weiter und so fort.
Ja, das hoffe ich auch. Das wäre ihren 5 Söhnen und ihrem Mann und jedem, der sie kannte und sie lieb gewonnen hat, zu wünschen, dass es da noch irgendwann so eine definitive Erklärung gibt und man weiß, was da letzten Endes passiert ist.
Ja.
Tja, krasser Fall. Ich bin gespannt auf die Theorien aus der Insta-Community. Das sind ja immer sehr ergiebige. Und ich glaube, bei so einem mysteriösen Cold Case da sind die Detektive unter euch wahrscheinlich direkt mit irgendwelchen Eingebungen am Start. Also haut mal raus, was ihr da so zu erzählen habt.
Ja, Leute, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und wo wir jetzt schon mal die Brücke geschlagen haben zur Community, welche Was-wäre-wenn-Frage gibt es denn, die du mir ja auch schon beim letzten Mal vorenthalten hast.
Daniel, was wäre, wenn du Diktator wärst?
Interessante Frage. Hatten wir die nicht schon mal irgendwie selbst?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also irgendwie meine ich das auch, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.
Von welchem Land?
Das ist nicht weiter definiert.
Tja, was wäre, wenn ich Diktator... Also was würde ich als Diktator machen oder was?
Genau.
Oder wie wäre das gesellschaftliche Bild?
Wie würde Danielistan aussehen?
Wäre ich denn ein Diktator, der darum bemüht wäre, seine Macht weiterhin aufrechtzuerhalten, oder würde ich versuchen, sowas wie Demokratie anzustreben?
Das sind ja die Fragen, die du beantworten musst. Wie wärst du denn als Diktator? Also ich weiß ganz genau, wenn ich Diktator wäre.
Dann hätten alle nur so Leopardenkostüme an.
Ähnlich wie Kim Jong-un würde ich den Menschen dann vorschreiben, dass sie alle meine Frisur tragen, ja? Egal ob Mann oder Frau.
Nee, ist richtig so.
Und alle hätten Leopardenkleidung an. Ja, das ist richtig.
Und auch nur natürlich zwei Teile. Also es wäre eine dauerhafte Motto-Party quasi.
Es wäre eine dauerhafte Zwei-Teile-Party, ja. Und?
Ja, richtig so.
Und aber das Internet wäre zensiert, aber nur so, also TikTok wäre abgeschaltet und Social Media wäre ganz, ganz stark reglementiert. Also ich würde auf jeden Fall ganz, ganz stark gegen diese Verdummung der Menschheit vorgehen.
Ja, also würde ich dich zu meiner in so eine Stabposition bringen, damit du mich berätst und ich dich dann jederzeit konsultieren kann in schwierigen Fragen.
Also
Kleidungsfrage zum Beispiel, ja, genau sowas. Nein, aber davon abgesehen, also ich wäre grundsätzlich darum bemüht, eine Demokratie einzuführen. So, also das wäre mir schon das Wichtigste, dass es halt einfach ein Gefühl ist der Gleichheit und wo man auch das Gefühl hat, wo die eigene Stimme auch eine Wertigkeit hat und wo man einfach mitbestimmen kann. Ich finde das extrem wichtig. So, sollte ich aber all das in dem Moment nicht wollen bei diesem Gedankenspiel und einfacher Diktator sein, dann gäbe es schon gewisse Dinge, die mich schon aufregen und die ich versuchen würde auch zu verbieten, glaube ich. Also, wo wir über die Verdummung der Gesellschaft gesprochen haben, ist, damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich Feinde, ne? Aber ich kann halt diese Let's-Play-Spiele-Sachen überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe das nicht, wie man Leuten zugucken kann, wie sie halt zocken und halt. Also ich habe da jetzt neulich mal irgendwie mit reingeschaut und habe mir nur gedacht so, ja, genau so ein Programm kann ich nicht gebrauchen.
Aber
ich würde es jetzt auch nicht verbieten wollen, ne, als Diktator. Aber da gibt es halt viele Dinge, wo ich mir denke, so das würde, glaube ich, der Gesellschaft so, also aus der Entertainment-Geschichte ganz gut tun, wenn es die nicht gäbe. Gleichzeitig würde ich, glaube ich, was ich wirklich machen würde, ist, ich würde versuchen, in irgendeiner Form so eine, ja, ich will nicht sagen Internetpolizei einzurichten, aber halt zumindest halt, dass halt nicht alles einfach frei möglich ist. Ich weiß, dass es total schwierig ist, das Internet zu regulieren und wahrscheinlich gar nicht möglich ist, besonders nicht beim Dark Web und so weiter und so fort. Und dennoch gibt es ja immer wieder irgendwelche Plattformen, die geschaffen werden und Domains, die vergeben werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, man könnte zumindest versuchen, noch weitere Ressourcen in so eine Sicherheit reinzustecken. Also wirklich Kindersicherheit, ne? Also wirklich, wie kann man die Jugend schützen? Wie kann man einfach den normalen Nutzer schützen und all das? Also ich glaube, das wären mir schon ganz wichtige Themen.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Wie gesagt, TikTok abschalten oder das so machen wie in China. In China ist es ja so, dass TikTok den Lerneifer der Nutzer wecken soll. Da spült der Algorithmus den Leuten irgendwelche wissenschaftlichen Experimente oder so rein, dass die sollen dann einfach Bock drauf bekommen, das nachzumachen. Die Inhalte, die hier viral gehen, sind in China verboten. Das ist so lustig. Ach,
echt jetzt?
Also ja, das ist ja eine chinesische App und es gibt nicht wenige Soziologen, die sagen, das ist eine Art von intellektueller Kriegsführung von China gegen den Westen, um quasi unseren Nachwuchs zu verdummen und aber den eigenen Nachwuchs zum Lernen zu bewegen und zu akademischen Leistungen anzustacheln. Und ich kann das sehen. Also ich bin da nicht ich halte das nicht für eine weit hergeholte Verschwörungstheorie. Ich würde.
Das ist ja schon verrückt. Das ist schon ein wilder Gedanke.
Ja, aber es ist also ist erwiesen, dass der Algorithmus hier anders funktioniert als da und dass eben diese Inhalte, die hier so krass gepusht werden, da verboten sind. Das ist halt, das sagt ja schon alles auch aus, ne?
Ja.
TikTok basiert auf der Gesichtserkennungssoftware, die die chinesische Regierung nutzt in ihrer Überwachung. Das ist auch ein bisschen creepy. Ich reg mich ja gern und oft über Berufspolitiker auf. Ich würde quasi alle Leute, die in die Politik gehen, die dann quasi in meinem Parlament sind, die würde ich zwingen, zumindest mal 2 Jahre irgendwo gearbeitet zu haben, um dann auch zu wissen, wovon sie reden, wenn sie Politik machen. Das ist natürlich jetzt ein
Fühle
sehr,
ich.
sehr, sehr populistischer Gedanke, aber so
Ja,
dieses.
aber ich finde, es ist schon durchaus auch, also ich sag mal, wie wenn man jetzt in einem großen Unternehmen ist und da gibt es häufig auch Managemententscheidungen, die so das einfache Volk der Angestellten irgendwie ausführen müssen, die nicht immer nachvollziehbar sind. So ähnlich muss ich halt auch sagen, ist halt so ein Leben mit dem Mindestlohn zumindest mal so ein Selbstversuch, der vielleicht auch gewisse Erkenntnisse mit sich bringen könnte, um es mal so zu formulieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich, wie gesagt, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, du kannst Entscheidungen, die das Leben anderer Menschen nachhaltig beeinflussen, auch nur treffen, wenn du eine grobe Ahnung hast, wie deren Leben aussieht. Und das ist halt für viele Leute in diesen Positionen nicht gegeben. Ich würde auch die Leute so ein bisschen haftbar machen für ganz krasse Fehler. Also sowas wie Andi Scheuers Autobahnmaut-Desaster ohne irgendeine Folge für ihn. Das würde es in meiner Diktatur nicht geben. Der würde auf jeden Fall. Also klar, der kann jetzt nicht 1,5 Milliarde Euro zurückzahlen, aber irgendeine Form der Wiedergutmachung würde der leisten müssen. Wahrscheinlich in einem rosa Hasenkostüm Zigarettenstummel vom Bahnhofboden aufheben oder so. Keine Ahnung. Und ich würde diese Leute, die während Corona erzählt haben, dass Deutschland eine Diktatur ist und dass man überall anders auf der Welt besser leben kann, zwingen, mal ein halbes Jahr woanders zu leben, um denen mal eine andere Perspektive zu ermöglichen. Damit ganz, ganz ausdrücklich ist jetzt nicht gemeint, dass jeder, der gesagt hat, irgendwie, dass er die Maßnahmen übertrieben findet, irgendwie in meinen Augen das verdient hat, mal umgesiedelt zu werden. Aber ich finde es manchmal so irritierend, wenn Leute gar nicht zu schätzen wissen, wie gut es ihnen hier geht und dann bei so Einschränkungen, die uns alle genervt haben, dann auch so Sachen rauskommen wie, ich kann in Russland freier leben als hier, weißt du, wo ich mir denke, ja, dann mach das doch mal, dann zieh doch mal um und guck doch mal, ob du da ähnliche Freiheiten genießen kannst wie hier. So.
Ja, also ich finde, dieses Thema der Freiheiten und auch der Lebensentfaltung und auch grundsätzlich der Argumente liegt auch immer im Auge des Betrachters, beziehungsweise ist es eine Frage der Perspektive. Wenn du sagst, mir geht's, es gibt Länder, wo ich als Unternehmer mich freier bewegen kann, weil ich irgendwie andere Lasten zu tragen habe, also geringere Steuerlast letztendlich, dann kann ich das verstehen, dass das eine gewisse Freiheit mit sich bringt, weißt du? Aber wenn man halt so die Freiheit der Bürgerrechte zum Beispiel betrachtet, Meinungsfreiheit, sowas beispielsweise, Versammlungsfreiheit, da würde man sich wahrscheinlich schon irgendwie umsehen, wenn man dann auf einmal in einem anderen Land leben würde.
Genau das meine ich. Also von irgendwelcher unternehmerischen Freiheit rede ich hier gar nicht. Ich rede wirklich von dieser Achtung der grundlegenden Menschenrechte, Freiheitsrechte. Und klar, die waren eingeschränkt in Corona, das fanden wir alle nicht geil, ne? Aber das ist immer noch Gold gewesen im Vergleich dazu, was in vielen, vielen Ländern der Welt einfach Alltag ist. So. Und
Ja, also unabhängig von Corona, das meinst
ja,
du, ne?
genau,
Ja,
ja.
genau, okay.
Und du konntest hier auch zu der Zeit deinem Unmut jederzeit Luft machen. Du konntest dich darüber beschweren. Du hättest dich auch vor den Bundestag stellen können und sagen können, keine Ahnung, haben ja viele Leute auch gesagt, ich paraphrasiere jetzt mal, Merkel ist eine blöde Dirne, ja, und dir ist nichts passiert. Mach das doch mal vor dem Kreml und erzähl das mal über den Herrn Putin. So, dann siehst du ganz schnell, was halt Meinungsfreiheit ist und wo die geachtet wird und wo nicht, ne? So.
Ja.
Und das fand ich halt immer so geil, wenn dann ausgerechnet Russland so als Beispiel der freien Entfaltung gebracht wurde. Also, ich will jetzt auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken irgendwie befeuern. Ich sag jetzt auch nicht so, wir sind die Guten, das sind die Bösen, ne? Aber ich weiß halt auf jeden Fall, dass man hier seine Kritik auf eine andere Art und Weise äußern kann als dort. Und dann fände ich es eben bemerkenswert, wenn so getan wird, als ob hier Unterdrückung stattfinden würde und Zensur und dort eben Meinungsfreiheit gelebt würde.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es halt in jeder Staatsform so, dass man als Bürger des Ganzen sich gewissen Regeln hingeben muss. So. Und die führt zwangsläufig zur Eingrenzung und Einschränkung von den eigenen Rechten. Also es gibt kein System, wo man halt so komplett als Mensch tun und walten lassen kann oder machen kann, was man halt irgendwie möchte, weil das würde wahrscheinlich dazu führen, dass Menschen sich dann irgendwie, keine Ahnung, im Wild West-Style dann den Kopf einschlagen würden und sich erschießen würden, um irgendwie Land zu haben, weil dann der Stärkere dauerhaft gewinnen würde. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Also ich glaube halt, die Einschränkung der individuellen Freiheit gehört zwangsläufig zu einer gewissen Gesellschaft auch dazu.
Ja, genau, weil es einfach in bestimmten Punkten einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Beispiel Sicherheitsgurt. Gesellschaftlicher Konsens war irgendwann mal, dass es Sinn ergibt, sich Sicherheitsgurte anzuschnallen, um halt Unfalltote zu reduzieren. Das ist ja auch eine Einschränkung in die persönliche Freiheit. Ne? Du wirst bestraft, wenn du sagst, ich möchte gerne ohne Gurt fahren. Aber es ist ja ein sinnvoller Konsens. Und ja. Da muss man dann eben so ein bisschen abwägen. Manchmal sind die Sachen, die Kompromisse, die ich eingehen muss, sind die irgendwie gesamtgesellschaftlich sinnvoll oder ist das Gängelei? Und dann gelangt man ganz, ganz oft zu dem Schluss, dass das eben Dinge sind, die schon Sinn ergeben. Es gibt natürlich auch Sachen, die es nicht tun, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber weißt du, wir haben einen wirklich relevanten Punkt eigentlich vernachlässigt bei diesem Gedankenspiel. Und zwar ist es die Tatsache, dass ich als Diktator uns auf jeden Fall, uns beide, und zwar jetzt noch zu Fußballprofis machen würde. Und unter der Prämisse, ich würde es quasi durchsetzen, dass alle, die in dieser offiziellen Bundesliga spielen würden, schlechter sein müssen.
Geil.
Wir müssen quasi die Besten sein. Wenn es jetzt Karten von uns gäbe, hätten wir immer 100 von 100 Punkten. Mit Glitzer geil. Und allem drum und dran. Ja.
Geil, ja, okay, cool. Ja, bin ich dafür, finde ich total gut. Ja. Ja, ja gut, dann haben wir
Welche Nummer hast du?
Ich habe immer die 9 gehabt.
Naja, fuck you, Mann. Ich habe jetzt die 9, du hast die 11, ich bin Diktator.
Dann nehme ich die 10, das ist mir egal.
Also, ja, die will ich auch.
Ich habe einfach alle Nummern. Ich habe so eine Tabelle auf dem Rücken. So, okay.
Okay.
Na gut, bevor wir jetzt hier nur noch Unsinn erzählen, packen wir hier einen Deckel drauf. Folge 102 im Kasten, sehr, sehr geil.
Yes.
Danke, dass du mich an deinen Gedanken zum Thema Diktatur hast teilhaben lassen. Cool, dass du versuchen würdest, Richtung Demokratie zu gehen. Ihr wisst, ihr hättet alle meine Frisur, wenn ich euer Diktator wäre. Also überlegt euch das gut.
Ja, danke. Weißt du, wenn die Zuhörer jetzt die Wahl haben, ne, damit hast du sie jetzt überzeugt. Du hast quasi am Ende nochmal dein stärkstes Argument genannt. Okay, ich bin raus. Ist halt so. Dann bin ich halt nur Vize-Diktator.
Okay, Vize. Vize-Daniel. Ja, dann, wie gesagt, ne, schickt uns eure Theorien zum Fall. Erzählt uns vielleicht, was ihr machen würdet, wenn ihr Diktatoren wärt. Drehen wir den Spieß doch einfach mal um und kommt zu unseren Live-Events. Macht die Hütten voll, lasst uns geile Abende haben. Also alle, macht nicht nur die Hütten voll, macht auch das Bötchen voll. Und ja, wir haben einfach Bock. Wir haben richtig Bock, euch zu sehen. Im Heimhof-Theater im September, da ist auf jeden Fall auch nachher so ein bisschen gemütliches Beisammensein geplant. Meet and Greet, wie man das so nennt. Ich weiß nicht, wie es auf dem Schiff ist. Ich habe den Vertrag nur überflogen. Ich glaube auch, ne?
Ja, ist auch so gedacht.
Genau, voll geil. Also wir haben überall die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und uns ein bisschen auszutauschen.
Leute, da könnt ihr Händchen halten, wenn wir seekrank werden. Wenn wir es gegenseitig nicht mehr können. Ich hätte aber auch noch was zum Abschluss. Ein herzliches Dankeschön geht auch raus an T-Bone, die diese Folge technisch unterstützt haben. Und last but not least, Community.
Es ist spät, verzeiht ihm bitte. So, macht's gut, ciao.
Bis zum nächsten Mal, ciao.